ARD Sounds.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich liebe Begegnungen, aus denen wir alle etwas mitnehmen, weil da einfach ein paar neue Türen geöffnet werden und wir Dinge hören, die wir dann im Anschluss vielleicht auch mal ausprobieren. So wie bei meinem Gast in dieser Folge.
Talk mit Thees.
Dich kann nur etwas erreichen, wenn du auch groß träumst. Also wenn du klein träumst, dann wirst du gar nicht das handeln können, was dich erreicht. Ja, wenn du jetzt ein kleines Fläschchen bist, passt da nicht so viel Wasser rein wie jetzt in eine Badewanne. Wenn du da keinen besuchst oder jemanden vergisst, dann ist vorbei. Ne? Dann ist Drama. Ne? Also, du kennst ja die Bollywood-Filme. Ne? Und das ist wirklich so. Ne? Du hast mich nicht besucht. Warum? Ne? Warum hast du bei ihm? Es gibt ja Leute, die stehen einfach am Fenster morgens und bewerten das, was sie sehen. Sie bewerten den Regen zum Beispiel und sagen, ey, so ein scheiß Regen schon wieder. Und dann wundern die sich, dass sie irgendwie schlecht drauf sind beim Zähneputzen. Dieses Wenn-Dann funktioniert nicht. Also wenn das und das passiert, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich das habe, dann bin ich stolz. Das war so ein typischer Fehler, so den ich schon damals dann irgendwann bemerkt habe. Da passiert nicht viel.
Das ist Bion Catilatu. Er ist einer der bekanntesten deutschen Motivationstrainer und Bestsellerautor. Seine Eltern waren indische Einwanderer. Er ist in Hagen im Ruhrgebiet aufgewachsen, hat dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Er war Taekwondo-Sportler, hat den Schwarzgurt getragen, war auch deutscher Meister und Mitglied in der Nationalmannschaft. Bekannt geworden ist er dann durch motivierende Videos in den sozialen Netzwerken. Er ist mehrfacher Spiegel-Bestsellerautor. Unter anderem mit Büchern wie Der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt oder Die Fragen deines Lebens. Außerdem ist er Motivations-Entertainer in großen Hallen unterwegs und tourt regelmäßig durch Deutschland. Da geht es dann vor allem um Achtsamkeit, Selbstliebe, Lebensfreude oder den Sinn des Lebens. In seinem neuen Buch Der positive Gedankentrick geht es um unsere Gedanken. Und er versucht uns zu erklären, dass Gedanken nichts anderes sind als erlernte Muster, die aufgrund unserer Erfahrung, Erinnerung, Emotionen und unserem sozialen Umfeld entstehen. Er zeigt auf, wie sie unsere Gefühle, unsere Entscheidungen, unser Verhalten beeinflussen. Und es geht nie darum, sich zwanghaft positive Sätze einzureden, sondern einfach nur darum, negative Muster zu erkennen, Abstand zu gewinnen und bewusst andere Gedanken zu wählen. Wir haben viel erreicht, wenn wir in der Lage sind, uns zu fragen, sind das eigentlich unsere Gedanken? Die Natur spielt bei ihm auch eine große Rolle. Vor einiger Zeit ist er selbst aufs Land gezogen und hat mir, als wir uns jetzt in Köln getroffen haben, eine selbstgezüchtete Gurke mitgebracht, die ich als solche zunächst einmal gar nicht erkannt habe. Wir haben auch über seine eigene Geschichte gesprochen, denn viele Erkenntnisse sind eben aus seinem eigenen Werdegang entstanden und auch er hatte es nicht immer leicht, hat auch ein bisschen Scheiße gebaut als Jugendlicher, auch darüber spricht er. Und heute ist er, glaube ich, die beste Version von sich selbst und vielleicht wisst ihr nach diesem Gespräch, wie ihr das auch schafft.
Ein Podcast von SWR3.
Bion Catilatu, in Indien geborener Ruhrpott-Junge.
In Deutschland geborener Ruhrpott-Junge mit indischen Wurzeln.
Bist du nicht in Indien geboren?
Nee. Ich bin in Hagen geboren. Sieht man das nicht?
Du bist sogar... Jetzt sehe ich die berühmte Hagentolle. Das ist ja kurios, denn irgendwo stand, du seist in Indien geboren. Ja. Mir ist schon klar, dass du in Deutschland aufgewachsen bist. Ja. Also, aber...
Nee, da gibt es ja echt ein paar, also ab und zu rutscht das irgendwo durch oder ein bisschen behauptet. Ja.
Und das wird dann weiter verbreitet, ich bin voll drauf reingefallen.
Voll, ja. Also meine Eltern kamen ja, also meine Mama kam in 70er Jahren nach Deutschland, als 17-jähriges Mädel. Und ich bin dann 84 hier geboren, ne? Also Ruhrpott, zwischen Ruhrpott und Sauerland.
Also du bist ja nur Ruhrpott.
Ich bin ja komplett Ruhrpott. Komplett, ja. Ich halte mich zurück. Ja, ich rede heute Hochdeutsch, aber mal gucken, wie lange ich schaffe, bevor das Ruhrpott durchkommt. Ne?
Der Ruhrpott du kannst Ruhrpott sprechen.
Ja, okay.
Ja, also das finde ich eigentlich so, ne? Find noch schöner.
Das ist auch geil, ja.
Das finde ich auch noch schöner. Ja, wir werden unter anderem über ein neues Buch von dir sprechen. Das heißt, der positive Gedankentrick, indem du uns ein bisschen was über unsere Gedanken erklärst, die ja vor allem auch erlernte Muster sind aus all den Dingen, die wir so erfahren und erlebt haben. Und die manchmal einfach Dinge machen, die wir eigentlich gar nicht wollen, weil diese Gedanken natürlich alles Mögliche bei uns beeinflussen. Wir sind uns dessen aber gar nicht bewusst, ob es um Gefühle geht oder Entscheidungen oder die Art und Weise, wie wir uns verhalten. Wichtig ist es, diese ja dann auch negativen Muster zu erkennen. Ja, ein bisschen Abstand zu bekommen und dann vielleicht das Richtige zu machen, um einen Gedankenstopp einzulegen. Das nur mal so als kleiner Vorblick. Dann nochmal ganz herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, Christian. Und das hast du schon so schön erklärt. Also gibt es fast gar nichts mehr hinzuzufügen.
Oder können wir was trinken, ne?
Ich bin froh, ja klar. Ja, dann Prost erstmal. Ne?
Ja, dann mal Prost. Ah, ja, wir haben Wässerchen.
Da haben wir es schon mal, ne? Wässerchen haben wir da.
Ja, Wässerchen, ja. Björn Katilatu. Oder wie man bei euch sagt, der Björn Kattenbusch. Ne?
Der Kattenbusch, genau.
Der Kattenbusch.
Der Björn, also ganz ehrlich, ich sollte ja Björn heißen sogar. Ne? Also meine Eltern haben mich ja wirklich, oder haben sich für den Namen Björn entschieden, damals, als Mama schwanger war. Und dann haben die in Indien angerufen. Und dann haben sie der Oma gesagt, so, wir haben jetzt ich bin schwanger, ich kriege einen Sohn, der heißt Björn. Und in Indien gibt's ja keine Umlaute. Und dann fingen sie an, so die Oma, ja, ach, der Björn. Nee, der Björn, ne? Nee, der Björn. Ja, und dann ist der Björn geboren.
Wie sah deine Morgenroutine aus?
Heute. Oh, okay. Wie viel Zeit haben wir?
Alle Zeit, die du brauchst.
Ja, also ich habe echt...
Der Tag gestern nicht. Also die Morgenroutine kann ja jetzt nicht so ausufernd sein.
Ach, du,
wir sind noch relativ frisch am Morgen.
Da geht einiges. Ja, da geht einiges. Also ich hab wirklich morgens eine für mich zumindest krasse Routine. Das heißt also, angefangen mit ein paar Dehnübungen. Ich lese jeden Morgen was. Ja, also 15, 20 Minuten lese ich was.
Okay, deine Hour of Power. Ich erinnere mich von unserem letzten Gespräch daran. Ja. Deine Hour of Power.
Ja, 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 stimmt.
Die ziehst du weiterhin durch.
Die ziehe ich durch, genau. Es ist manchmal keine Hour, sondern eine Half Hour auf ein bisschen Power.
Half Hour of Power, okay. Du hast also ein bisschen nachgelassen.
Also ich habe ein bisschen nach... Nee, aber also Körper, Geist und Seele in Schwung bringen. Darum geht's morgens. Ich lese dann keine Nachrichten, keine E-Mails. Also auch wichtig, was ich nicht mache. Ne? Also wenn du fragst, was hast du gemacht, ne, ist eigentlich auch wichtig zu fragen, so im Prinzip, was hast du nicht gemacht. Ne? Also das habe ich gelernt. Ne? Keine WhatsApp geöffnet, keine E-Mails geöffnet. Also wirklich mit frischem Geist irgendwie mich um gute Dinge gekümmert. Gute Musik gehört.
Was hast du gehört?
Also heute war, ich höre gerne so 90er. Ja, 90er R&B, Hip-Hop. Und ich habe so viele Freunde, die mir, eigentlich wenn ich morgens aufstehe, ist immer irgendwie ein Spotify-Link irgendwo von Kumpels. Heute war es Tupac.
Aber also, du hast ja doch gar keine Social Media gemacht heute Morgen.
Ja, das war auf dem Weg hierher. Also kurz nachdem ich eingestiegen bin, okay. Genau. Da dachte ich, okay, nicht, dass irgendwie, kann ja sein, dass du dann schreibst plötzlich, ey, doch kein Bock oder so, ne?
Ja, richtig.
Deswegen habe ich dann schon mal reingeschaut, ob alles im grünen Bereich ist.
Ja.
Und da habe ich gesehen, dass mir jemand Tupac geschickt hatte. Und da habe ich Tupac gehört. Dachte mir so, yeah, let's go.
Ist Tupac der erschossen wurde?
Tupac ist erschossen worden.
Okay,
ja, genau. Ist ein bisschen her schon, 96 glaube ich.
War, oh Gott, ist das lange her.
Ja,
oh ja, ja, ja,
ja.
Ja.
Und, aber also Hip-Hop und R&B, damit kriegst du mich eigentlich immer.
Schön.
Ja.
Dann natürlich Bewegung hast du drin, morgens die 20 Minuten oder halt 10 Minuten, wenn es nur die Hälfte ist.
Ja.
Und dann etwas lesen.
Was lesen.
Morgens. Was hast du gelesen?
Heute habe ich ein Buch gelesen, The Tools. Da ging es um das dankbare Herz. Also im Kapitel heute das dankbare Herz.
Mhm.
Und das ist im Prinzip so ein bisschen, das soll so kleine Hilfestellungen geben, wenn man mal irgendwie zum Beispiel sich ärgert über jemanden oder unzufrieden ist. Und da war so das dankbare Herz im Prinzip, wie du das aktivierst. Ja, also relativ simpel eigentlich. Also dass du wirklich die Dinge vorstellst, für die du dankbar bist.
Also es ist einfach nur eine Dankbarkeitsübung.
Dankbarkeitsübung.
Oder hat es noch was Besonderes auf sich mit dem Herz?
Ja, also es ist eine Dankbarkeitsübung. Aber ich finde ganz schön beschrieben, wie man das Ganze visualisiert. Also ne, stell dir vor, dann dass das Herz ist mit Dankbarkeit erfüllt und dann connectest du dich quasi mit der Quelle, ja. Also wenn du diese Dankbarkeit spürst und dann lässt du es rausströmen. Und ich mag so Bilder einfach, ne? Also das klingt so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schon abstrakt, ja. Aber ich finde es halt irgendwie cool, sich einfach mal auf das Herz zu konzentrieren und sich das vorzustellen. Ich finde das
also diesen
das
kleinen Fleischklumpen da.
Ja, genau.
Das ist ja wirklich so wie so faustgroßer Fleischklumpen.
Genau. Also ich stelle mir das nicht als Fleischklumpen vor, aber aber auch nicht als Klumpen, sondern eher so wie ein Kind ein Herz malen würde. Ja, also schön symmetrisch. Ne?
So wie ein Herz also exakt nicht aussieht.
Wie ein Herz exakt nicht aussieht, ja. Aber das macht mir mehr Spaß als der Fleischklumpen am Morgen.
Ja. Ja, liest du auch mal einen Roman? Also morgens ein Kapitel aus einem Roman? Oder ist es immer, sag ich mal, diese Literatur, die natürlich auch sehr nahe an dir dran ist und deiner Philosophie und an der Motivation und an der Wertschätzung des Lebens. Es ist immer so eine positive Lektüre.
Ja, schon. Also fast in 90% der Fälle. Und wenn es Romane sind, dann sind die auch so angehaucht irgendwie, ne, mit einer positiven Botschaft oder so. Morgens gibt es irgendwie jetzt keinen... Ja, keine Romantik, kein Drama. Also ich bin da irgendwie, das ist ja auch so ein bisschen, hilft es auch meinem Gewissen so ein bisschen, weil ich mir denke, ich lese zwar jetzt gerade was, aber eigentlich ist es auch, hilft es mir auch bei meiner Arbeit, bei meinem Werk. Klar. Und ich glaube, das Ganze, diese Synergie ist einfach so schön und so groß und so wahrnehmbar für mich, dass ich einfach sage, jeden Morgen schon mal so ein bisschen auftanken mit genau diesen Botschaften.
Ja. Bei dir wird also nicht gemordet.
Morgens nicht. Ja. Abends wird gemordet, gerne mal bei Medical Detectives. Also ich bin zum Beispiel, wenn ich die Tour habe, dann komme ich ja sehr spät immer ins Hotelzimmer und dann läuft immer Medical Detectives. Ja. Das heißt also, und irgendwie, ich weiß auch nicht warum, ja, holt mich das runter. Ne? Also man könnte fast sagen, also so ein kleiner Mord am Abend, ne? Beruhigt nochmal. Aber haben ja viele, ne? Ich meine, auch der Erfolg von True Crime und so ist ja jetzt nicht irgendwie zufällig. Ja. Ist schon sehr spannend. Aber morgens wird nicht gemordet, genau.
Gut. Ja. So. Was ist in deiner Hosentasche, Björn? Was hast du in der Hosentasche?
Ah, gar nicht viel Spektakuläres, glaube ich.
Denn so ein, als wir letztes Mal gesprochen haben, da ging es, glaube ich, darum, dass man immer einen kleinen Zettel in der Hosentasche hat, auf dem irgendwas Schönes draufsteht.
Ja, das ist doch digital geworden heute.
Also echt? Ja. Voll schade.
Ja, also der Zettel, genau, der ist nicht zumindest in der Hosentasche. Also ich arbeite schon gerne mit Zetteln, habe auch immer Notizblock dabei, Post-its und so weiter. Heute ist es aber eher so ein bisschen Augentropfen für die trockenen Augen. Und ein Portemonnaie und ein Handy. Also echt überhaupt nicht spektakulär, ne?
Kein Zettel mehr. Und ich wollte dir noch einen mitbringen, irgendwie einen kleinen Zettel mit einem schönen Gedicht.
Ja?
Ich liebe das ja so, weil sie so Pocket Poetry mäßig. Ja, schön. Einfach immer ein kleines Gedicht in der Hosentasche tragen, das man dann rausholen kann, wenn man an der Supermarktkasse steht oder auf dem Bahnsteig voll warten schön. Muss oder so.
Ja, das ist richtig.
Wollte ich dir mitbringen, habe ich aber auch vergessen.
Hast du auch vergessen?
Ja,
habe
ich
ne?
vergessen.
Das heißt, irgendwann sehen wir uns wieder.
Absolut.
Das müssen wir nochmal nachholen.
Absolut. So, kleine Intro-Runde. Beschreibe eine typische Geste für deinen Alltag.
Für meinen Alltag? Eine typische Geste?
Dich. Typische Geste von dir im Alltag.
Okay, da gibt es ein paar, ja. Also ich lasse mal alles Digitale jetzt weg, ja. Also mache jetzt keine Handy-Geschichten und so, weil das wird auch leider, ist es Teil des Alltags. Aber, okay, doch.
Okay, du hüpfst so auf und ab, also im Sitzen, als würdest du auf einer Schreibmaschine schreiben.
Naja,
also in der Tastatur.
Ja.
Die allerdings, die ist sehr hoch, die Tastatur bei dir.
Ja, ja, ich habe, ja, gut.
Also, aber du,
als
würdest
dabei.
Du swingen dazu.
Ja, ja, warum
zu einer Tastatur, die irgendwie 30 Zentimeter über dem Tisch ist. So sieht es aus, die Geste.
Ja.
Und was ist es?
Und das Swingen war mein Walking Pad. Also eine typische Geste ist im Prinzip so, ich laufe auf dem Walking Pad und lese dort, arbeite dort, habe da alles drauf.
Entschuldige, wie sieht ein Walking Pad aus? Reden wir von einem Fitnessgerät?
So ein Laufband, aber ein bisschen schmaler, wo man walkt einfach. Also 3-4 km/h oder so.
Alles klar.
Da bin ich im Prinzip immer aktiv. Ja, ja.
Und arbeitest
da. Ja, ich mag es nicht so gerne im Sitzen zu arbeiten, ehrlich gesagt.
Ja.
Das ist so für mich irgendwie, also jetzt ist es gerade eine Qual. Nein, Spaß. Mit dir ist es gerade eine Qual, Christian.
Ja.
Aber das ist so typisch, ich mag irgendwie, gerade nach dem Aufstehen, irgendwie muss ich mich ein bisschen bewegen und dann mache ich das gerne auf dem Walking Pad.
Arbeitest du auch tagsüber auf dem Walking Pad?
Ja, ja.
Also okay, jetzt, mein erster Gedanke war, ist das achtsam? Soll man nicht einfach nur entweder nur gehen oder nur arbeiten? Achtsamkeit ist ja auch ein großes Thema, auch im neuen Buch. Und ich habe ganz kurz überlegt, ist das überhaupt achtsam? Achtsam. Das ist ein bisschen so wie durch den Wald gehen und gleichzeitig aber irgendwas auf den Ohren haben.
Ja, ja.
Nein,
ja,
das ist was anderes, glaube ich.
Ja, aber das könnte man könnte das schon so hinterfragen. Also ist es, ich glaube, es ist sehr individuell, ja.
Ja.
Ich glaube, es ist so, tut es dir gut. Weil bei mir ist zum Beispiel achtsam, also ich bin eher achtsam auf dem Walking Pad, weil ich mich da nicht ablenken lasse. Das heißt, da mache ich
aber
nicht.
Aber du arbeitest
Ja, genau, aber ich mache jetzt nicht irgendwie Unnötiges. Ne? Also es ist jetzt so, dass ich sage, pass auf, die nächste Viertelstunde, halbe Stunde, ne, ist wirklich Fokuszeit angesagt. Das schaffe ich irgendwie mehr, als wenn ich jetzt eine Stunde, zwei irgendwie sitze, muss ich ehrlich sagen. Ja. Weil ich einfach dann nicht irgendwie mal abschweife oder mal kurz da was checke und da was checke, sondern ich sage, die Sachen mache ich jetzt gerade mal hier und dann ist gut. Ne?
Ja, stimmt. Man muss jetzt fokussiert sein, dass man nicht vom Laufband fällt.
Ja. Also ist eigentlich aber andere typische Geste noch, ja?
Ja, okay.
Ja, weil sonst
ich fand
Leute,
deine aber super.
Der Junge, der ist so durchgetaktet, ne? Der geht irgendwie vom Lesen aufs Walking Pad, arbeitet oder nee, das wollen wir auch nicht, ne? Also okay, nächste Geste, ganz oft.
Du streichelst irgendjemanden über den Kopf. Deinen vier Hunden.
Vier Hunde, 2 Katzen, 18 Hühner.
Ja. Du hast 18 Hühner.
Genau.
Du wohnst mittlerweile auf dem Land, draußen, und hast dich da so ein bisschen eingerichtet in der Natur.
Richtig.
Und du hast einfach 18 Hühner.
Genau, also 17 Hühner, ein Hahn, der Thomas.
Thomas. Okay, warum hast du den so genannt?
Der hieß schon so, ehrlich gesagt. Also die meisten der Hühner, die wurden gerettet. Da gibt es eine tolle Organisation, die heißt Rettet das Huhn. Und die befreien quasi Hühner aus der Batterie. Und die peppel ich dann auf im Prinzip. Ne? Die kommen ohne Federn, ne? Und die werden nach ein paar Wochen schon, kommen die ersten Federn und die sitzen zum ersten Mal so, sehen Natur, Gras, Sonne, Liebe. Dann über die Organisation habe ich den Thomas kennengelernt. Weil der ist ein Hahn, der das Zeitgefühl verloren hat. Und der kräht den ganzen Tag. Und das ist ja ein bisschen schwierig manchmal, weil die Artgenossen das nicht gut finden. Und dann haben die auf ihm rumgehackt. Ne? Also rumgehackt im wahrsten Sinne des Wortes.
Weil er orientierungslos ist
und immer kräht im Prinzip.
Ach, weil er immer
also
kräht.
Der hat nicht dieses Zeitgefühl. Und der hieß damals halt schon Thomas. Und da habe ich gesagt, komm, der Thomas, ey, irgendwie passt der hier hin. Und ich habe sehr tolerante Nachbarn. Ne? Und denen macht das nichts, dass er auch mal zwischendurch mal so kräht. Ne? Und seitdem ist er bei uns. Und jetzt sag ich mal so, jetzt geht es ihm gut mit den 17 Hühnern. Ne?
Ja, der Hahn im Korb.
Der Hahn im Korb, ja.
Der Hahn im Korb. So, und deine Hunde haben aber auch alle sehr spezielle Namen. Einer weiß ich, heißt Lumi.
Lumi, ja.
Dann haben wir Phoebe oder Phoebe.
Phoebe, ja.
Ich weiß nicht, wie nennst du ihn?
Phoebe.
Ja, Phoebe, okay, Phoebe. So Englisch ausgesprochen, ja. Ne? Phoebe. Liberty.
Wäre
auch ganz schön. Und dann noch Bruno, das ist ja fast schon normal.
Fast schon normal, das stimmt.
Wer hat den Hunden die Namen gegeben?
Also Phoebe ist der einzige Zuchthund, ne? Das war auch die Nummer eins, die Königin quasi, ne? Mhm. Und die anderen drei kommen auch aus der Rettung, also aus der Hunderettung von Ankerhunde. Die hießen schon so.
Ja, du hast
also
einen halben Gnadenhof bei dir,
ja,
oder? Beyonds
die
Gnadenhof.
Katzen auch übrigens, kommen auch von der Straße. Aber die passen so gut, die Namen. Also Liberty ist wirklich ein Hund, der quasi von der Kette befreit wurde.
Okay.
War 2 Jahre an der Kette. Also Liberty ist wirklich Programm. Lumi ist einfach so eine Lady, passt auch irgendwie, weil Lumi hat nur 3 Beine, also die ist unter Trümmern gefunden worden, hat ein Bein komplett kaputt gehabt, musste amputiert werden leider. Oder auch Gott sei Dank, weil das war ja auch lebensrettend. Und Bruno ist ein richtiger Wilder, ja, ist das einzige Männlein quasi, ne? Ja, das passt, ist so ein kleiner Racker, so ein richtiger Bruno irgendwie. Also hat schon, irgendwie haben die alle den richtigen Namen bekommen.
Ah, schön. Und wem hast du jetzt gestenhaft über den Kopf gestreichelt? Wer war das?
Weil du hast also heute eher Phoebe, weil Phoebe ist sehr anhänglich.
Okay.
Die verfolgt mich auf jedem Meter. Okay. Und egal wo ich bin, sie ist auch schon da.
Schön.
Ist auch ein bisschen eifersüchtig mittlerweile. Ja.
So, dann nenne ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack deines Lebens dazu gehört.
Ja, wenn wir jetzt ein bisschen poetisch werden, dann das Regengeräusch auf jeden Fall.
Oh,
ja.
Regengeräusch.
Regen ist, glaube ich, so, gehört zum, also viel Regen im Leben erlebt, ja. Also Regen wird ja oftmals irgendwie als unschön tituliert, ja. Also viele mögen ja Regen jetzt nicht unbedingt, aber bei mir hat es eigentlich eher sowas wie, hat geregnet. Also gibt es so eine kleine Dynamik, so eine kleine Wandlung wahrscheinlich. Also angefangen von, es hat früh viel geregnet in meinem Leben, ja. Also viele Dinge passiert, die ich vielleicht nicht so mochte, die nicht so schön waren.
Ja.
Allerdings Regen mittlerweile auch, einfach weil viel daraus gewachsen ist. Ne? Und genauso wie jetzt eine Pflanze irgendwie Sonne und Regen braucht, war immer Regen zugegen, muss ich sagen. Ja.
Okay, aber erstmal Regen metaphorisch gesprochen für eben die unschönen Dinge.
Ja, genau.
Als du ja wahrscheinlich wie viele andere mit Glaubenssätzen aufgewachsen bist, dich nicht gut genug fühltest und einfach der Junge warst, der dann auch mal gemobbt wurde. Oder? Ne, wurdest du gemobbt? Nein.
Aber ja, also gemobbt schon, aber jetzt nicht dieses klassische Mobbing vielleicht, oder was heißt klassisch, ne? Aber dieses Mobbing vielleicht, wie man es heute bezeichnen würde. Ich fand es eher so, wurde schlecht behandelt, ja, vom Lehrer. Viel Rassismus, also viele Dinge, die einfach unschön waren. Ja.
Okay.
Also auch angefangen, muss ich auch sagen, natürlich mit Orientierungslosigkeit. Das war der erste Regen vielleicht, weil ich nicht wusste, wo ich hingehöre. Ne? So, meine Eltern sind relativ früh wieder arbeiten gegangen. Nach ein paar Wochen. Und dann als dunkelhäutiger Junge hat man viele Fragen. Warum bin ich anders? Ja, oder warum sehen andere anders aus? Und die wurden dann nicht so beantwortet, ne? Weil ich bin so ein bisschen bei meiner Nachbarin aufgewachsen dann, eine ältere deutsche Dame.
Oh, na, wie schön. Ja. Wie hieß die?
Also für mich hieß sie Mama.
Oh,
ja, also meine Mutter war Mami. Also ist Mami bis heute.
Mama.
Genau. Und sie, weil ich das nicht einordnen konnte als kleines Kind, Baby, habe ich angefangen, sie Mama zu nennen. Ja? Also bis zu ihrem Tode war das auch Mama.
Okay.
Also ich habe sie in einem Altersheim besucht und so. Und dann, hey Mama, hier. Also bis zum Ende war es halt Mama.
Und es war für deine Mami aber auch okay.
Ja, klar. Ne? Doch, weil Mama war sehr wichtig für uns. Ne? Sie war so richtig, sie hat sich immer um mich und meinen Bruder gekümmert. Und das muss man sich ja jetzt ist das ja also im Nachhinein erst klar geworden, was das bedeutete. Ja? Damals war das ja normal für mich. Ne? Ich gehe jetzt nach der Schule zu Mama oder nach dem Kindergarten, bin ich bei Mama und sie backt Waffeln und liest und so weiter. Und ich dachte, ja, Mama ist halt Mama. Und jetzt denke ich mir so, ey, da war eine Frau, die kannte uns gar nicht, eine ältere Dame.
Ja.
Da kommt so eine indische Familie, die einfach wo die Eltern arbeiten müssen oder viel arbeiten müssen, Schichtdienst. Und da sind zwei Jungs und die sagt einfach, ja, komm vorbei, bleib bei mir. Ja? Also das habe ich im Nachhinein erst begriffen, wie toll dieser Mensch war und was das bedeutete.
Ja.
Also unfassbar, wirklich.
Ja, wahnsinnig toll, so jemanden im Leben zu haben.
Ja, also wirklich, bin so dankbar für diese Zeit und für sie wirklich.
Ja. Und nenne einen Geruch, der dich sofort in deine Heimat zurückkatapultiert.
Ja, also ich habe so zweimal die Heimat im Herzen, würde ich sagen. Ne?
Ja,
also
Hagen auf jeden Fall, der Ruhrpott.
Und einmal Indien auch, ist auch Heimat.
Stimmt, wie oft wart ihr denn überhaupt
also
dort?
Also früher jedes Jahr.
Aber jedes Jahr?
Früher jedes Jahr. Okay. Mittlerweile alle 3-4 Jahre. Du kannst halt nicht für eine Woche mal eben hin. Ne? Du musst dann schon 3 Wochen einplanen. Also gerade auch ich mit dem Besuch in der Familie. Also ne, wenn du da keinen besuchst oder jemanden vergisst, dann ist vorbei. Ne? Dann ist Drama. Ne? Also kennst du die Bollywood-Filme. Ne? Und das ist wirklich so. Ne? Du hast mich nicht besucht. Warum? Ne? Warum hast du bei ihm? Warum nicht?
Und es gibt so viele.
Ja,
oder?
Ja, genau.
Ich kenne es auch von Freunden.
Ja,
die einfach sagen, wir müssen dem suchen, dann müssen wir dann noch zu denen.
Ja.
Und es klingt einfach nach echt Stress.
Ja, und vor allen Dingen, die Straßen sind jetzt nicht wie hier in Deutschland. Du musst dann halt teilweise über welche Schotterwege ins Dorf und so. Das heißt also, das dauert einfach auch. Ne? Von daher, ja, ich war auf jeden Fall letztes Mal dort.
Mhm.
Das heißt, ein typischer Geruch aus dem Ruhrpott ist mehr so, ist glaube ich so das Pommesbrötchen, ja? So, das ist so ein bisschen so...
Das Pommesbrötchen.
Ja, das Pommesbrötchen. Ich habe mir letzte Woche in meinem neuen Ort, meiner neuen Heimat, ein Pommesbrötchen bestellt, ne? Beim Dönermann.
Ja.
Und die wussten nicht, was das ist. Ne?
Nein, ich habe es auch noch nie gehört.
Ne?
Nein.
Ja, das war so bei uns in Hagen, das war so einfach so ein Brötchen, quasi wie so ein Dönerbrot heute oder so, ne?
Ja.
Gefüllt mit Pommes und dann Mayo-Ketchup drauf, ne? Pommesbrötchen. Das war so das Highlight früher immer. Ja, das gab es damals für 3 Mark oder so, ich glaube 2,50, weiß ich genau. Aber wir haben letzte Woche das bestellt, ne? Und die haben mich so angeschaut, ne? Ein Pommesbrötchen? Ich so, ja, Brötchen und Pommes, ja, so wie es der Name schon sagt. Und die haben die ganze Zeit wirklich so geguckt, einfach nur Pommes. Und noch, das war's. Ja, das war's. Salat? Nein, Pommesbrötchen. Ja? Und es war so wirklich, ja, das erinnert mich halt an die alten Imbissbuden, ne? Also vor unserem Haus, wir haben in so einem Hochhaus mit aufgewachsen, da war ein griechischer Imbiss. Das war der Geruch immer davor, ne, wenn man vorbeigelaufen ist. Und es war auch sehr, sehr special. Ne? Also das gab es auch nicht immer jetzt. Ne? Das war wirklich nur zu besonderen Anlässen.
Hatten die Pommesbrötchen beim Griechen?
Natürlich, ja klar.
Also die haben das.
Ja, ja.
Kennt man das gar aus Griechenland? Nein, das nicht. Das ist schon eine Ruhrpott-Sache.
Ist schon eine Ruhrpott-Sache, glaube ich. Ja,
Pommesbrötchen.
Ja. Also Hagen zumindest. Ja. Das kennen schon einige. Ja. Mhm.
Gibt es heute noch Matschbrötchen? Das ist also so ein Schaumkuss.
Schaumkuss
zwischen Brötchen.
Bei
uns hieß es Matschbrötchen.
Ja, ja.
Bei dir?
Bei mir hieß das, so wie man es jetzt heute nicht mehr bezeichnen würde wahrscheinlich, ne?
Ja, bei uns hieß es immer Matschbrötchen, selbst damals schon.
Okay, ja. Nee, das war so, in der Schule gab es das, im Schwimmbad gab es das. Ja, überall. Und wenn ich es heute irgendwo sehe, muss ich sagen, das Matschbrötchen, dann hole ich es mir.
Echt?
Also egal.
Ich könnte das nicht mehr essen, ne? Ich weiß auch nicht.
Doch. Also egal, ob ich Hunger habe oder nicht, wenn ich das sehe, dann ist dieses Gefühl in mir einfach da. Ich denke mir so, ich muss jetzt. Okay. Ne? Das ist einfach...
Verstehe ich auch.
Ja, naja, das ist einfach noch Kindheit, ja. Und Indien sind halt nochmal ganz andere Gerüche, ja. Also das kannst du gar nicht beschreiben, glaube ich. Das ist einfach so dieses Zusammenspiel von Smog, Verkehr, Gewürze, frittiertes Essen, Streetfood überall, also Fleisch gegrillt und das kann man nicht, das ist Tiere, ja, ist ja auch überall, laufen plötzlich Kühe her oder mal irgendwie ein Elefant läuft mal daher über die Straße und so, ne, also geführt natürlich, ja, und diese ganze Mix, ne, das ist dann auch Heimat einfach, ja.
Nur in der Großstadt dort in Indien oder ist es auf dem Dorf oder so kleine Siedlung, kleinere Stadt genau das Gleiche?
Ja, also In kleineren Dörfern zum Beispiel ist es genauso, nur halt im kleineren Maße. Ne? Mhm. Dann halt nicht ganz so viel Smog zum Beispiel wie in Neu-Delhi oder Mumbai. Ja. Aber gerade das Essen, ne, diese Straßenstände, ja. Jeder macht da irgendwas. Ne? Der eine verkauft Mango, der andere verkauft irgendwie Ananas, der andere grillt was. Der eine macht irgendwie Reis mit XYZ. Das ist also, ja, das ist halt dieser Mix. Du gehst halt alle paar Meter weiter und hast irgendwie einen Geruch in der Nase. Und das war einfach unfassbar. Ne? Ja, ja. Ich bin mittendrin gerade, kopfmäßig. Ja.
Das ist aber wirklich schön. Ja. So. Und dann noch zum Schluss unserer kleinen Intro-Runde. Nenne oder denke an drei Orte, die dein Leben am meisten verändert haben.
Ja, also ich denke da an die Stadtbücherei Hagen. Ja, die hat extrem mich verändert, habe da viel Zeit verbracht, aus der Not heraus eher, ne? Weil ich war so ein bisschen orientierungslos, auf Abwägen, schlechtes Umfeld, ne? Viel Mist gebaut auf der Straße irgendwann als Jugendlicher.
Stimmt, du musstest mal Sozialstunden ableisten irgendwann früher, ne?
Ja, ja.
Weil du so viel Mist gebaut hast.
Viel Mist gebaut, genau.
Was war das noch? Was hattest du noch gemacht?
Ah, das war so ein bisschen, wir haben uns oft geprügelt. Ach, ja? Ach so, wir haben uns oft geprügelt und dann gab es Sozialstunden. Okay. Und da durfte ich in Hagen auch so eine ganze Jugendherberge tapezieren. Das war nicht ohne, aber hat seine Wirkung erzielt auf jeden Fall, ne? Weil ich habe viel nachgedacht und viel reflektiert. Und ich war voll motiviert, was zu verändern, aber ja. Ich wusste nie was und wo. Ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich höre mal einen schönen Podcast wie von dir oder so, ne? Mhm. Oder ich gehe jetzt mal auf YouTube, das gab es ja nicht damals. Aber die Stadtbücherei war einfach so ein Hafen für mich, ne? Das heißt, geh da hin, ich bin da hingegangen, konnte mir das auch, das war das Einzige, was ich mir so richtig leisten konnte, weil das waren so 8 D-Mark oder so, ne? So eine Monatskarte. Und dann einfach das Regal, was heute so Glück, Lebensfreude und so weiter beschreibt, war ja damals viel kleiner. Ne? Das waren damals absolut eine Handvoll Bücher, ne? Ein kleines Regal, meistens aus Amerika, die Bücher, die Klassiker. Genau. Ne?
Eckhart Tolle war wahrscheinlich schon drin. Eckhart
Tolle war dabei, genau, wahrscheinlich schon, aber den habe ich, glaube ich, nicht gelesen.
Also nein, ich glaube, als kleiner Junge liest man das ja auch
das
nicht.
Das war, glaube ich, nicht, ja. Ich habe eher so nach Farben gehandelt. Oh, schönes rotes Buch, schönes grünes Buch. Ne?
So kaufen Menschen heute noch Bücher.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, und dann habe ich halt das war sehr, sehr, sehr wichtig für mich. Viel gelernt, viel in mir verändert einfach. Ne?
Ja, gab es eine Geschichte, die dich besonders geprägt hat? Also du hast ja vermutlich auch Jugendbücher, Kinderbücher ausgeliehen, oder?
Es geht, also eigentlich viel so zum Thema Glück, weil ich wollte unbedingt glücklicher werden, weil ich unglücklich war. Oh. Und deswegen habe ich einfach alles da. Und das Schöne ist ja, wenn du irgendwann, ich war fast jeden Tag da, ne? Irgendwann kommen Leute und man kennt sich so, ne? Ach hier, da ist er wieder und sie ist wieder da am Lesen. Und dann kommen Leute und geben dir auch Empfehlungen plötzlich, ne? Und sagen, hey, lies mal das und so, ne? Oder hey, das ist total gut irgendwie für Lebens zum Thema Lebensfreude oder so. Schön. Und so habe ich wirklich alles aufgesaugt, was ich irgendwie kriegen konnte, was mit dem Thema zu tun hatte. Das war also schon heftig, ja.
Am Ende bist du dann auch beruflich tatsächlich bei diesem Thema gelandet, aber ein kleiner Umweg auch über Ingenieurswissenschaften, was du in Wuppertal dann studiert hast.
In Dortmund studiert, in Wuppertal promoviert.
Dortmund hat studiert und Wuppertal promoviert. Okay, aber es ist interessant, dass du erstmal so dieses Technische dann, die erstmal drauf geschafft hast, diesen Beruf ergriffen hast. Aber am Ende bist du auf der Bühne und als Autor mit Büchern bist du wieder bei diesem Thema gelandet, dich als Jugendlicher schon beschäftigt hat.
Total. Also das hat mich immer beschäftigt, ja. Und diese Ingenieurschiene.
Hat es auch mit der Familie zu tun, mit der indischen Philosophie? Ich glaube, in Indien, da ist ja Philosophie, auch Alltagsphilosophie, wesentlich ausgeprägter als bei uns. Wir kommen erst so langsam drauf. Ne?
Ja, ja. Also bei in Indien schon, aber bei meinen Eltern nicht. Mein Vater hat mich nach dem Abitur gefragt, ne? So. Was willst du werden? Arzt oder Ingenieur? Ja. Das hat er mich gefragt. Ne? Das heißt also, das waren die einzigen beiden Chancen. Ne? Dritte Alternative wäre dann Enttäuschung gewesen. Ne? Die Enttäuschung der Familie.
Du wolltest kein Ingenieur werden.
Nein, nein.
Nicht wirklich.
Nein.
Aber du hast es durchgezogen.
Ich habe es durchgezogen, weil ich dachte, ich muss das machen. Also ich dachte, das ist die einzige Option. Ja, ja. Ne? Mein Vater hat ja auch diese Glaubenssätze mir weiter vererbt quasi, wie zum Beispiel Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Ne? Und das habe ich geglaubt dann einfach. Ne? Dann habe ich auch immer gesagt zu meinen Eltern, oh, Studium ist so anstrengend, ich mag das nicht und so. Und die so, ja, Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben. Ne? Und dann ging es in meinem Kopf echt irgendwann so, ja gut, dann ist halt Wochenende, ist halt Leben. Oder nach Feierabend oder nach Abends. Ne? Und so habe ich halt durchgezogen. Ne? Durchziehen war auch so ein bisschen mein Naturell. Also ich wollte auch dann Dinge zu Ende bringen.
Okay.
Ne? Auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es das Ego war, aber so, nee, komm, ey, du kannst ja nicht als Einziger jetzt hier rumhängen, sondern alle ziehen hier weiter und machen ihre Klausuren, gib Gas. Ne? Und dann habe ich mich da hingesetzt und einfach durchgezogen und habe gehofft, boah, bitte, hoffentlich macht es irgendwann Spaß. Aber das kam nicht. Ne?
Und dein Bruder ist Arzt geworden.
Genau, richtig.
Also, ihr habt euch das sauber aufgeteilt. Wirst du Arzt oder Ingenieur? Was willst du machen? Okay, dann mache ich das andere.
Kannst du Blut sehen? Ja, dann mach du mal Arzt. Ja. Genau, ja. Aber ich habe es halt nicht gemocht. Und vielleicht ist deswegen auch so der zweite Ort, ne, der sehr prägsam war. Ja,
richtig.
Wolfsburg, das VW-Werk.
Das VW-Werk.
Und da habe ich nämlich mein letztes Praktikum gemacht. Mhm. Und habe dann quasi aber da so mich so einsam gefühlt und so schlecht gefühlt, das war sehr, sehr wichtig für mich, weil ich dann wusste, okay, das ist es nicht. Also davor war ja noch viel Theorie und Unizeit ist ja auch noch schön, weil man hat Partys, Freunde, ne? Kollegen, so, man macht schöne Sachen, Sport und so. Aber VW dann war dann quasi für mich so, okay, das würdest du jetzt dein Leben lang machen.
Ja.
Ja? Und das war dann halt so, oh, also Scheuklappen weg, alles klar, nee, kann nicht sein. Okay. Also es war im Prinzip wichtig zum Aufwachen.
Du hast gelitten in diesen 6 Wochen waren das?
Oder? 6 Monate.
Es waren sechs Monate, nicht Wochen. Ja, ja. Du hast also wirklich gelitten in diesen 6 Monaten.
Ja.
Wie, nach all dem, was du heute weißt, würdest du diese 6 Monate, auf die du eigentlich keinen Bock hattest, wie würdest du die heute gestalten?
Genauso.
Echt?
Genauso, ja.
Aber mit einem anderen Mindset natürlich. Denn du schreibst es ja auch irgendwo in dem Buch, schreibst du ja auch von dieser Sache mit VW, dass du heute mehr daraus ziehen würdest oder du würdest positiver an diese Sache rangehen, genau, weil natürlich an all diesem Negativen, das du gesehen hast, aber auch ganz viel Positives da ist, für das du nur keinen Fokus hattest in dem Augenblick.
Genau, richtig, ja. Aber ich glaube, und das hängt so, das ist so ein bisschen der Kreis, der sich gerade so ergibt. Also ich kann heute nur das schreiben über die Zeit, weil ich sie damals genauso erlebt habe. Mhm. Also wenn ich sie jetzt quasi anders erleben würde, würde ich dann auch nicht mehr rückblickend sagen, hey, ich würde gerne durch den Schmerz weiterhin durchgehen. Mhm. Also wenn ich jetzt den kleineren Björn, so klein war ich ja gar nicht mehr, sehen würde in Wolfsburg, ich würde ihm nichts erleichtern. Also ich würde jetzt nicht sagen, hey, achte mal auf das Schöne bei dir. Oder ich würde sagen, der muss da jetzt durch. Okay. Der muss da jetzt durch, damit er rückblickend eben verstehen kann, was da alles war. Ja?
Mhm.
Das glaube ich schon. Also es war deswegen auch so einprägsam, als du mich gerade fragtest nach den Orten, da musste ich direkt dran denken, weil es war einfach so ein Paukenschlag. Ja? Ich bin wirklich aufgewacht. Das war so, dieses Gefühl von Aufwachen ist einfach so schön und wichtig und ich brauchte dafür auch den Schmerz eben.
Ja. Und was genau war anders danach?
Dann, ich wusste, dass ich das auf keinen Fall machen wollte. Also,
du hast auch nie gearbeitet in dem Bereich.
Nein. Also dann kam ein Zeichen des Himmels. Ja?
Ja.
Da hat mein Professor angerufen aus Dortmunder Zeiten, mein Lieblingsprofessor, Peter Witt. Ja?
Ja.
Die tollste Vorlesung. Das war die einzige Vorlesung im Studium, die ich mochte. Und der hat gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass du bei mir promovierst. Hast du Lust? Ich so, ja. Ne? Thema? Egal. Ne? Ich bin dabei. Aber vielleicht müsste ich nach Wuppertal? Ja, kein Problem. Ne? Das heißt, es war so mein Lichtblick.
Okay.
Und
ich hätte gedacht, dass du damit trotzdem noch in dem Beruf einfach festhängst, auch wenn du promovierst.
Ja, aber dann wusste ich, okay, ich bin Dozent. Und das war schon wieder so ein bisschen Leuten was beibringen,
Kontakt
mit Menschen. Ne? Das war irgendwie cool. Das war auch sehr, sehr cool und wichtig in Wuppertal. Und das ist dann, glaube ich, auch der dritte Ort im Prinzip, der auch sehr einprägsam war für mich oder prägsam war, weil da habe ich dann angefangen im Prinzip mit all dem, was ich jetzt tue und habe auch extrem viel gelernt. Also ich habe dann auch dann...
Der dritte Ort ist was? Wuppertal?
Die Uni Wuppertal.
Okay, und wo genau die Uni Wuppertal? Der Hörsaal.
Der Hörsaal.
Der Platz, auf dem du gesessen hast, als Peter Witt dir interessante Dinge erzählt hat.
Nee, das war in Dortmund.
Also das war in Dortmund, der war in Dortmund, richtig, genau.
Genau, als Dozent
in Wuppertal. Okay, und wo in Wuppertal, welcher Ort, welchen nehmen wir da?
Also das Büro und der Hörsaal, weil ich stand zum Beispiel zum ersten Mal vor 1000 Studierenden und musste eine Vorlesung halten. Und da habe ich so viel gelernt. Ne? Ich wusste gar nichts, Zeitmanagement, wie machst du das, wie holst du Leute ab? Die sind aufgestanden, nach Hause gegangen, die haben geredet, die haben gestört und ich stand da so völlig hilflos.
Weil das haben Dozenten aber so an sich, weil das mit nichts mit Pädagogik zu tun hat.
Ja,
das hat mich an der Uni so schockiert.
Ja, ja,
das sind keine LehrerInnen,
sondern
die haben pädagogisch gar nichts drauf. Das sind einfach nur Fachidioten, die einfach was erzählen.
Ja.
Genau. Zum Besten geben.
Genau,
ne?
Genau. Also, das war für mich halt die Herausforderung, dann wirklich im Prinzip besser zu werden.
Ja.
Ne? Und das war halt so auch die harte Schule. Heute stehe ich auf der Bühne und das ist wie Heimat, ja? Der dritte Ort. Und ich habe die ersten Videos gemacht im Büro an der Uni Wuppertal. Also für Facebook, YouTube und Facebook damals.
Ja.
Und da habe ich immer gewartet, bis Peter Witt Feierabend macht, damit ich heimlich meine Kamera raushole und vor sein Regal mich stelle. und die ersten Videos aufnehme. Weil ich dachte mir, das sieht richtig cool aus, wenn hinter mir ganz viele Bücher stehen und kommen besser rüber. Ne? Dann denken die Leute, wow, der hat richtig Ahnung. Ne? Da ist ein richtiges Bücherregal am Start. Und das war halt auch dann so die ersten Videos, wobei ich damals nicht dachte, dass es überhaupt irgendwann irgendjemand sehen würde. Also als dann mich die Leute angesprochen haben an der Uni, hey, du hast so Videos gemacht, da dachte ich mir so, wow, okay, krass, das geht ja echt. Ne? Also ja. So, das klappt ja wirklich. Ne?
Ja. Ja. Sehr schön. So, das war unsere kleine Einleitungsrunde.
Ja.
Okay. Damit haben wir schon dein halbes Leben abgedeckt, aber umso schöner. Es geht in deinem neuen Buch um das es eigentlich immer geht, wenn wir einfach von, ja, weiß nicht, Meditation sprechen oder von psychologischer Begleitung oder wie wir besser durchs Leben kommen. Es geht um diese verflixten Gedanken, die wir so oft mit der Wahrheit verwechseln. Und sie sind exakt das Gegenteil. Sie sind nie eigentlich die Wahrheit. Und Gedanken, das sagst du ja auch, haben so viel Macht über uns. So viel mehr Macht, als wir das eigentlich kapieren. Mhm. Was sind zum Beispiel ein paar gute Beispiele, um einfach mal allen da draußen zu zeigen, so viel Macht haben eure Gedanken über euch, ohne dass ihr es eigentlich wisst.
Ja, das ist auch interessant, ne? Wie du sagst, im Prinzip die Macht der Gedanken oder wie viel Macht die Gedanken über uns haben. Eigentlich müsste es ja genau andersrum sein, ne? Dass wir die Macht, dass wir so eine Machtverschiebung im Prinzip jetzt mal so ein bisschen angehen und wir wieder mal Kontrolle haben über die Gedanken. Ja, also dass wir uns als Schöpfer und Schöpferin der Gedanken sehen. In jedem Gefühl im Prinzip, was wir gerade fühlen, ist ein Gedanke enthalten. Das heißt also, wenn ich mich jetzt irgendwie unwohl fühle, gerade mit dir oder so, dann hat das oftmals was mit meinen Gedanken zu tun. Zum Beispiel, warum guckt der so komisch? Ja, oder warum sitzt er da jetzt da plötzlich und spielt mit dem Stift rum?
Ne? Und vielleicht guckt er ja gar nicht komisch.
Ja, klar.
Verstehst
vielleicht
du?
Vielleicht guckst du ja immer so, ne?
Aber deine Gedanken sagen dir, der guckt komisch.
Genau, richtig. Ja, oder ich könnte hinter dich schauen und sagen, da hinten regnet's, ne? Und könnte sagen, oh Gott, gleich durch den Regen wieder zum Auto laufen. Also, die kleinen Gedanken lösen immer Gefühle aus, ne? Also, im Kleinen wie im Großen funktioniert das im Prinzip. Das ist eigentlich so, das passiert unbewusst, ja? Also, heute Morgen, wie gesagt, wir haben schon über den Regen gesprochen, in vielerlei Hinsicht, ja, auch zum Soundtrack meines Lebens. Es gibt ja Leute, die stehen einfach am Fenster morgens und bewerten das, was sie sehen. Sie bewerten den Regen zum Beispiel und sagen, ey, so ein scheiß Regen schon wieder. Mhm. Ja.
Und dann kennen das, glaube ich, fast alle.
Ja, also, aber ja, teilweise.
Oh Mann, ey.
Ja. Und dann wundern die sich, dass sie irgendwie schlecht drauf sind beim Zähneputzen. Ja? Und dann geht es ja weiter. Ja, da machst du beim Zähneputzen alles unbewusst im Prinzip. Denkst ja schon oftmals an den Verkehr, den Stau oder an einen Termin, auf den du gar keinen Bock hast. Ne? Da geht es ja weiter. Mit dem Gefühl steigst du ins Auto ein.
Ja.
Ne? Und da hörst du dir dann irgendwelche, keine Ahnung, Schreckensmeldungen an oder irgendwas, was dich runterzieht.
Ja, man möchte ja informiert sein natürlich. Ja. Und die Nachrichten sind einfach wahnsinnig düster.
Ja, ja.
Zurzeit besonders.
Genau. Absolut, klar. Also informiert sein, klar, aber reinsteigern, andere Frage. Ne?
Ja.
Und dann steigst du aus und wunderst dich, boah, warum fühle ich mich heute ein bisschen schlapp oder platt, ne? Und dann ist einfach eine Aneinanderreihung von gewissen Dingen, ne? Bewertung des Regens, sich Gedanken machen über Termine, auf die man gar keinen Bock hat, irgendwelche Schreckensmeldungen. Das heißt, all diese Gedanken wirken jetzt in dir plötzlich und führen dazu, dass du dich gefühlsmäßig nicht so toll fühlst, ja?
Ja.
Und dann natürlich darauf basierend die Handlung, also wie agierst du? Ja? Also wenn ich mich jetzt nicht gut fühlen würde, dann würdest du es ja auch irgendwie merken. Ich könnte es vorspielen oder so. Aber im Prinzip, unsere Handlungen sind sehr, sehr echt und ehrlich und zeigen uns eigentlich, wie wir uns fühlen. Das heißt, alles hängt miteinander zusammen.
Mhm.
Gedanke führt zum Gefühl und das Gefühl lässt uns irgendwie handeln. Und das heißt, in jedem Moment könnten wir uns theoretisch hinsetzen und sagen, hey, wie geht's mir gerade? Was ist da gerade in meinem Kopf passiert oder welche Geschichte habe ich mir gerade erzählt?
Ja, das ist jetzt etwas, so ein kleiner Ablauf der morgendlichen Dinge, der wahrscheinlich vielen gar nicht so fremd ist.
Ja,
obwohl, wenn man das so hört, nüchtern betrachtet von außen, denkt man, krass, ist voll negativ, krass. Mhm. Und ich glaube trotzdem, dass die meisten von uns sich da unter Umständen wiedererkannt haben,
ja,
kann durchaus
einige.
Genau uns auch
ja.
so ergehen. Wie könnte der Morgen aber auch anders ablaufen?
Ja.
Also, wie gehen wir mit dem Regen ganz anders um,
ja.
mit den Terminen? Was würdest du anders machen?
Also ich glaube, und das wird ja auch oft irgendwie missverstanden, es geht nicht darum, dass wir alles schön reden. Ne? Es geht auch nicht darum, dass wir Gefühle nicht, dass wir Gefühle unterdrücken. Ne? Also ich würde nie jemandem sagen, du darfst nicht so denken. Ne? Oder du darfst dich nicht so fühlen, weil das kann ja viele Gründe haben. Ne? Also es kann antrainiert sein. Es kann sein, dass der Papa das gesagt hat immer, ne, über den Regen. Es kann sein, dass wir einfach, es ist eine Routine im Prinzip.
Ja, ja, also wenn wir es oft genug gehört haben, dann glauben wir es ja auch. Ne?
Und wenn wir es oft genug denken, ist es halt ist die neuronale Verbindung so dick, wir denken ja nicht drüber nach. Also wir denken uns ja nicht in dem Moment, so wie denke ich heute über den Regen, sondern es kommt einfach im Prinzip. Ja. Und das ist halt die schnelle Verbindung im Kopf, die einfach da ist, weil wir sie oft benutzt haben. Von daher erstmal Verständnis für jeden Menschen und also auch für sich selbst vor allem und sich nicht verurteilen dafür. Also niemals sagen, oh nein, ich denke immer so negativ. Nee, das ist dann eben so, aber das Bewusstsein überhaupt, sich mal damit zu beschäftigen. Das ist ja die größte und wichtigste Voraussetzung, um was zu verändern. Ja? Und ich erwische mich. Eigentlich geht es oftmals ums Erwischen. Ja? Mhm. Es geht gar nicht darum, dass ich jetzt sage, so, oh, toller Regen oder so. Ne? Oder wow, es regnet, ich tanze mal jetzt im Regen gleich. Ne? Sondern eher so dieses Bewusstsein, wenn ich mal abdrifte, mich schnell zu erwischen und zu sagen, warte mal, du musst ja jetzt nicht das bewerten. Ja? Regen ist Regen. Ja, und dann natürlich darauf basieren, kannst du natürlich das Ganze auch anders bewerten. Bei mir war es naheliegend, weil ich habe viel Gemüse im Garten, ja. Und da freue ich mich natürlich, ja. Das heißt, ich denke mir so, ja, jawohl, ne? Übrigens, warte mal, da habe ich auch ein kleines Geschenk für dich dabei.
Nein, so. Das ist ja, das
die
ist
ich gestern, ja.
Was ist das, eine Zucchini?
Das ist eine Gurke.
Ach, ja. Das ist eine Gurke.
Genau, also einmal das Büchlein natürlich.
Ja, du hast mir eine Gurke mitgebracht.
Eine Gurke, ja.
Das ist lustig.
Ja, die habe ich gestern geerntet für dich.
Wahnsinn, die sieht so gelb aus. Ich habe es gar nicht als Gurke. Die sieht auch so. Die hat ja fast schon die Form eines American Footballs.
Ja,
also
ja,
also ist, nicht ganz, ja, aber ja. Ich hatte damit gar keine Gurke in Verbindung gebracht erstmal.
Ja, ja, das ist Natur. Ja. So sehen meistens Gurken aus. Ja. Also es gibt ja verschiedene Gurken, aber ja. Die Form, genau. Und sehr, ja. Sehr lecker.
Sie hat wie so ein Zeppelin Geschmack. Eigentlich, weißt du? Wie so ein,
ja,
ein Walfisch und Zeppelin. Also so
stimmt.
Die Form hat diese Gurke. Ist ein bisschen breiter.
Ja,
ja, danke, da habe ich gleich schon mal Mittagessen hier.
Ja, sehr,
ja. Ja, das ist aber voll gut. Danke dir.
Ja, gerne, gerne.
Der Garten.
Ja, und wie gesagt, also ich versuche dann wirklich, also informieren, ja. Ne, wie du schon sagst, aber es ist natürlich ein schmaler Grat. Ja? Wann ist Information vorbei? Wann geht's los? Wann kommt der Punkt, sich nicht mehr mit gewissen Dingen zu beschäftigen?
Ja.
Also ich habe natürlich auch meine Routinen. Ne? Ich sage zum Beispiel im Auto, da höre ich jetzt Podcasts, ne? Oder irgendwie Hörbücher oder so. Mhm. Oder schöne Musik. Ne? Ja. Weil das brauche ich nicht. Ne? Weil ich habe keine Lust, irgendwie jetzt eine Stunde mich beschallen zu lassen mit Schreckensmeldung. Das tut mir einfach nicht gut. Ne?
Ja.
Das ist einfach so meine Ansicht. Und ich meine, gewisse Dinge, die kriegt man eh mit. Und von daher, ja, fahre ich ganz gut damit, ja. Oder ja. Auch, ja, es ist Training auch irgendwo, ne? Also es ist irgendwie dieses sich erwischen und irgendwie dann auch beim Zähneputzen mal vielleicht abzudriften, ist normal. Aber dann sich zu erwischen und zu sagen, ey, warte mal, vielleicht denke ich mal jetzt nicht an den Typen, auf den ich keinen Bock habe heute, sondern an Christian, ja. Und denke mir so, ey, geiles Gespräch, freue ich mich drauf.
Es geht ja? Darum, wirklich den Fokus zu verändern.
Bewusstsein,
wir
genau.
Nehmen Dinge komplett anders wahr, je nachdem, auf was wir den Fokus setzen. Und das können wir trainieren.
Genau.
Also den Fokus nicht auf diese negativen Dinge, die kommen aus der Steinzeit. Wir wissen, ich glaube, 80% unserer Gedanken sind automatisch negativ. Das ist einfach so.
Ja.
Also es hatte eine Berechtigung damals in der
Absolut.
Steinzeit, oder?
Klar.
Es war aber heute nicht mehr.
Überlebenswichtig. Ne?
Ja.
Also das ist ja auch viele Dinge, auch wo wir jetzt irgendwie viel Stress empfinden oder so, kommen diese alten Dinger her, aber es geht heute nicht mehr um Leben und Tod, oftmals zumindest. Ja, Gott sei Dank. Ja. Heute geht es eher darum, bin ich mal mutig, sage ich es ihm, schreibe ich den Brief, spreche ich vor Menschen, oder so, ne?
Das aber heißt, es geht nicht ums Überleben.
Es geht nicht ums Überleben, genau, richtig.
Und es hatte damals seine Berechtigung.
Genau.
Aber
genau.
Dieser Mechanismus ist immer noch drin in uns.
Ist immer noch drin.
In unseren Genen.
Genau.
Den müssen wir überlisten.
Dürfen wir so ein bisschen überlisten, genau. Und es hängt halt viel mit Training zusammen. Sonst würde ich ja auch nicht so Bücher schreiben. Also wenn ich nicht überzeugt wäre davon. Oder generell würde es gar keinen Markt geben für Bücher, sag ich mal, ne, in dem Segment. Wenn es nicht wirklich veränderbar wäre. Und am Anfang kommt es einem komisch vor, ne? Dieses, man hat das Gefühl, ich belüge mich gerade selbst, ja. Wenn man eigentlich denkt, Scheißregen, aber nee, warte mal, eigentlich soll ich ja nicht und so, dann denkt man sich so, mache ich mir gerade was vor, ne? Belüge ich mich gerade?
Ja.
Und das ist dann der Punkt, aber trotzdem mal dran zu bleiben und dem Ganzen mal eine Chance zu geben, weil auch da, wie gesagt, wenn du einen Gedanken immer wieder denkst, wird der auch normal für dich.
Ja.
Ja. Und was du sagtest, ist richtig. Fokus ist sehr, sehr entscheidend und vor allen Dingen, du nimmst andere Dinge, nicht nur Dinge anders war, sondern auch andere Dinge war einfach. Ja? Wenn ich mich auf, also eine schwangere Frau sieht überall schwangere Frauen. Ne? Oder Babywerbung oder Pampers-Werbung.
Die waren aber vorher auch schon da. Die waren gestern auch
in der
Häufigkeit vertreten.
Genau, weißt du? Alles war schon da. Und genauso ist es, wenn wir uns eben auf gute Menschen fokussieren, plötzlich tauchen die auf. Ja? Wenn wir uns auf unsere kleinen persönlichen Ziele und Wünsche konzentrieren, fokussieren, plötzlich sehen wir Möglichkeiten oder sehen irgendwelche Leute, die uns da unter die Arme greifen. Ne? Komischerweise. Also alles ist immer gleichzeitig da, ne? Und dann dein Fokus entscheidet darüber, was das Leben dir bietet in dem Moment.
Wie fokussiere ich mich auf die guten, positiven Menschen? Also ja. Nur einfach kurz sagen, ich möchte jetzt einfach positive Menschen sehen. Nein, das kann man ja aktiver gestalten. Das kann man ja auch trainieren, in gewisser Weise. Mhm. Also ich will mich nur mit positiven Menschen umgeben. Mhm. Was konkret mache ich? Also was ist der erste Gedanke?
Also das Beste wäre, dass du selbst einfach ein positiv denkender Mensch wirst. Mhm. Ja, also das, was du lebst, das ziehst du an.
Und wir sind ja immer der Durchschnitt aus den 5 Menschen, mit denen wir am meisten zu tun haben, heißt es ja immer. Ne?
Ja, genau. Also klar, man kann sein Umfeld schon bewusst wählen. Ja, das ist ja schon, also man muss auch ehrlich sich mal...
Aber machen wir das nicht automatisch eigentlich schon? Fühlen wir uns nicht automatisch zu den Menschen hingezogen?
Man hat ja oftmals so... alte Freundschaften zum Beispiel, ja. Oder Dinge, wo man sagt, den kenne ich schon seit dem Kindergarten irgendwie. Oder das ist ja halt irgendwie, den muss ich ja sehen, weil es ist irgendwie da vom Kindergarten oder vom, weiß ich nicht was, beruflich, ne? Und es gibt gewisse Dinge oder Menschen, die sehen wir, müssen wir sehen, vielleicht berufliche Art zum Beispiel, ja. Aber oftmals ist es auch so, dass wir uns nicht lösen von gewissen Menschen, weil wir etwas investiert haben. Ja, es ist so ein bisschen das Prinzip von, ich gehe ins Kino, ja, und ich stehe nicht auf, obwohl der Film richtig schlecht ist, weil ich habe ja bezahlt, ne?
Ja.
Und Popcorn geholt und Cola. Und ja. Ich kann doch jetzt nicht einfach aufstehen, weil das geht ja nicht. Ne? Das sind sogenannte Sunk-Costs. Und es gibt auch Beziehungen, wo wir
was
einfach merken, gesunkene Kosten, also die sind eh angefallen im Prinzip. Genau, also du hast sie eh bezahlt. Also schlauer wäre es, einfach aufzustehen und deine Zeit sinnvoll zu nutzen, weil das ist ja das Wertvollste, was du hast. Aber die meisten würden sitzen bleiben und aushalten.
Ja.
Noch eine Stunde, zwei.
Ja, oder Bücher lesen manchmal. Lese ich noch weiter das Buch? Ich habe noch 200 Seiten und mir gefällt es nicht. Diese ständige Frage, Buch aufhören oder nicht.
Ja.
Ich bin
ja
mittlerweile ganz gut drin, weil mir die Zeit einfach zu kostbar ist. Es raubt ja wirklich sehr viel Zeit,
genau.
Wenn du liest. Das sind ja 5, 6, 7, 8 und viel mehr Stunden noch.
Klar.
Ich schaffe es mittlerweile aufzuhören, wenn mir ein Buch nach Seite 50 nicht gefällt. Aber es ist nicht immer leicht.
Ja, top. Also das ist eine gute Eigenschaft. Und bei Menschen ist es ja auch oft so, ne, dass wir irgendwie sagen, ja, den kenne ich schon so lange. Da habe ich schon so viel Zeit investiert und Liebe und Energie und getroffen. Aber da muss man ab und zu mal ehrlich einen Strich drunter machen, ne, und sagen, wie fühle ich mich da so treffen? Ne? Also wenn ich mich irgendwie energieloser fühle, dann kann ja irgendwas nicht stimmen. Dann ist das Beziehungskonto irgendwie nicht von beiden Seiten gefüllt worden. Ja, dann zahlt der eine nur ein, der andere hebt nur ab.
Ja.
Es stimmt irgendwas nicht. Ne? Oder also generell, ich finde, eine Beziehung ist Win-Win oder Lose-Lose. Also wenn wir beide jetzt hier nicht nachher rausgehen, also du und ich jetzt, ja, und beide irgendwie sagen, hey, was Tolles oder was schön oder dann ist irgendwas war nicht richtig im Verhältnis, weißt du?
Mhm.
Also es muss energetisch zumindest. Es muss ja nicht sein, dass ich dir jetzt irgendwie, du musst mir jetzt keine Gurke geben, ne? Aber ne, irgendwas wird ja eingezahlt auf ein Beziehungskonto und da darf man ehrlich reflektieren. Ne? Heißt ja auch nicht rigoros zu sagen, oh, ich cutte jetzt alle Freundschaften, aber das auch mal ansprechen, mal bewusster zu sitzen und sich zu fragen, fühle ich mich hier wohl? Ne? Ist das noch das richtige Umfeld? Weil natürlich, wenn wir uns auch verändern oder wenn wir uns irgendwie weiterentwickeln, dann haben wir andere Bedürfnisse.
Ja. Und den Fokus auf dem Negativen zu haben, ist auch wahnsinnig kontraproduktiv beim Mofa-Führerschein.
Ja,
wie ich von dir weiß.
Ja, genau, richtig.
Wie du geschrieben hast.
Ja, genau,
hier.
Genau.
Was
ja
war das für eine Situation?
Das war damals in Hagen und dann habe ich einen Mofa-Führerschein gemacht.
Ja.
Mit 14, 15, glaube ich, darf man das machen. Ne? Und da haben wir irgendwie so eine ganz lange, so eine Holzlatte war da und dann musste man mit dem Mofa drüber fahren. Und ich bin immer runtergefallen. Ne? Aber warum? Weil ich quasi immer geguckt habe auf diese Holzlatte, ne? Weil sie immer unter mir war. Und dann meinte der Polizist zu mir, schau einfach geradeaus. Also schau dahin, wo du hinfahren möchtest.
Und nicht, wo du runterfallen könntest.
Und nicht, wo du runterfallen könntest.
Ja,
also schau auf dein Ziel. Und nicht irgendwie auf, wie beim Fahrradfahren im Prinzip. Ne? Das ist ja so ein bisschen dieses, der Papa hält einen fest, ne? Und du fährst und dann plötzlich realisierst du, bei mir war es zumindest so, der hat mich losgelassen vor 50 Metern und in der Sekunde falle ich hin.
Ja.
Weil ich denke, ich werde nicht mehr gehalten. Ja? Also auch da der Fokus, Mist, ich werde wahrscheinlich hinfallen, selbsterfüllende Prophezeiung. Und so habe ich den Mofa-Führerschein gemacht. Ne? Und dann meinte der Polizist, okay, hier bitteschön euer Lappen, ne, oder euer Führerschein. Aber bitte, bitte kauft euch keinen Mofa. Alle Autofahrer hassen das. Bitte macht das nicht. Und ich dachte so, wie? Ne? Jetzt habe ich den Führerschein und jetzt sagt er mir auch noch, mach das bitte nicht. Ja, aber habe ich auch nicht gemacht.
Hast kein Mofa gekauft?
Nein, ich habe auch kein Geld gehabt.
Also
hätte ich Geld gehabt.
Aber immer den Führerschein gemacht.
Ja, der war aber, glaube ich, irgendwie gesponsert noch ein bisschen von der Schule.
Ja.
Sonst hätte ich mir auch nicht leisten können.
Viele von uns kennen dieses Gefühl, dass man einfach in so einem Gedankenkarussell steckt, das sogenannte Overthinking. Ja, man weiß selber, man denkt viel zu viel nach und man weiß auch, dass man irgendwelche Scheiß denkt und der stimmt vielleicht auch nicht und man redet sich irgendwelche Sachen negativ. Hier geht es ja jetzt darum, einfach etwas zu verändern. Was ist für dich der ultimative Gedankenstopp, wenn ich merke, da oben dreht sich gerade das Karussell? Wie komme ich da raus? Mhm. Was ist dein liebster Tipp?
Ja, also der Gedankenstopp, das ist eigentlich quasi schon die Lösung. Also wirklich auch mal Stopp zu sagen.
Das ist dieses, gell, möglichst noch die Hand hochhalten,
Stopp,
oder?
Hey, Stopp, wirklich.
Stopp.
Stopp. Das klingt manchmal so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ne? Also es ist so, ja, ich kann ja einfach Stopp sagen. Ja, doch, klar kannst du Stopp sagen. Also Stopp sagen heißt ja im Prinzip nur, warte mal, ich habe was erkannt. Da ist irgendwas in Gang und ich stopp das mal kurz. Ja, was passiert automatisch? Du trennst dich ja von dem Gedanken. Du bist nicht mehr eins. Wenn du nicht Stopp sagst, dann bist du eins. Du bist Teil der Geschichte. Also du bist quasi in der Geschichte. Und wenn du Stopp sagst, dann ist es im Prinzip so, wie du drückst auf den Stopp-Schalter oder den Pausenschalter der Fernbedienung und der Film bleibt erstmal stehen. Ja? Und das gibt dir die Chance, mal das Ganze zu betrachten, auch von außen. Ja? Zu sagen, warte mal. Und dann kannst du, dann geht's ja los erstmal. Ne? Ist das überhaupt realistisch oder wie realistisch? Und was ist, wenn der Worst Case wirklich eintritt? Aber muss ich jetzt schon leiden für einen Moment, der irgendwie dazu? Und dann geht's los. Also da sind wir schon auf dem Weg der Besserung im Prinzip. Ja. Also dieser erste Moment, dieses erste Stopp.
Ne? Und das soll man auch laut aussprechen, oder?
Ja, wenn es geht, klar.
Idealerweise.
Ja, natürlich.
Möglichst mit der Hand hier diese Geste machen, Stopp.
Irgendwas, was einem wirklich aussprechen, so ein bisschen so.
Damit man sich selber hört eigentlich.
Damit du dich selbst mal hörst, genau, ja. Richtig. Ja, damit du wirklich mal diesen Film mal kurz stoppst, ne, in dem Sinne, und mal so betrachtest, wie du ihn gerade laufen lässt. Mhm. Ja? Weil, wenn wir ehrlich sind, dieses Stopp ist sehr, sehr schön, weil Stopp heißt ja auch Stopp, Gegenwart. Ne? Mhm. Stoppschild gerade jetzt hier, ich stoppe es gerade, weil wo sind wir meistens? In der Zukunft, ne? Oder in der Vergangenheit.
Ja, also ja, meistens. Na klar, Zukunft oder Vergangenheit.
Immer.
Das eine können wir nicht verändern, das andere können wir nicht beeinflussen.
Genau.
Was für eine Zeitverschwendung.
Ja, ja. Also viele würden dann argumentieren und sagen, ja doch, klar, also ich muss ja wissen, was in der Zukunft alles, ja klar, du kannst Visionen haben und Ziele haben und Wünsche haben und einen Kompass haben, aber was dann passiert, das weiß doch kein Mensch. Ne? Mhm. Schau dir mal die letzten 6 Jahre an, ne? Mhm. Was ist da alles passiert? Ne? Hat sich kein Mensch für jemals möglich gehalten, ne? Und von daher, du kannst ja nur beeinflussen, was du gerade tust im Prinzip. Ja?
Ja.
Und das gibt dir Macht, alles andere ist Ohnmacht, also ohne Macht.
Wenn wir negative Gedanken haben, können wir uns ja auch mal fragen, wessen Gedanken sind das ja eigentlich? Das ist ja eine Frage, die würden wir uns erstmal gar nicht stellen, weil wir sagen, das sind meine Gedanken.
Ja, das bin ich.
Aber das sind oft nicht meine Gedanken. Es sind die Gedanken anderer Menschen, die mich dann eben geprägt haben. Absolut. Wessen Gedanken waren es zum Beispiel in deinem Leben schon?
Ja.
Wann hast du festgestellt, diese Gedanken sind die Gedanken anderer Menschen, das sind gar nicht meine eigenen?
Also viele, viele Gedanken natürlich. Ne? Unter anderem Arbeit ist Arbeit, Leben ist Leben.
Naja, ich habe das schon gehört. Einfach diese verflickten Glaubenssätze, von denen auch immer wieder, auch Menschen, mit denen ich spreche, erzählen, dass sie einfach diese krassen Glaubenssätze mit sich rumtragen aus der Jugend, aus der Kindheit. Und sie kriegen die nicht los.
Ja, ja. Also sowas wie, ich bin nicht gut genug. Ne? Fast jedes Kind kommt an den Punkt, ja, wo es denkt, ich bin nicht gut genug. Ja? Warum? Oftmals fängt es an bei Liebe gegen Leistung. Ne? Also plötzlich, Eltern machen es ja auch nicht absichtlich, ja, sondern loben halt, wie toll, wie artig du bist. Ne? Die Lehrer sagen, hey, guck mal, der hat eine 1, ne? Du bist super, ne? Du wieder eine 5 oder so. Ne?
Ja.
Was passiert automatisch? Ja, wir denken, hey, Liebe gegen Leistung. Also irgendeine Art von Liebe, ne? Sei es ein Lob, sei es eine Belohnung, wie auch immer, für eine Leistung. Also muss ich was leisten, um geliebt zu werden. Ne? So. Und dann geht es natürlich los, dass es relativ schnell damit zusammenhängt, ich bin nicht gut genug, so wie ich bin. Also so wie ich bin ich nicht liebenswert, ich muss etwas tun dafür. Ja?
Ja.
Und dann geht es ja schon los, ich muss was tun, heißt ja, es ist immer irgendwo in der Zukunft liegend. Ja? Da geht es ja schon los, der Blick nach vorne. Ja? Gepaart natürlich mit Schule, Schulsystem, es geht um Noten, Versetzung, mach den nächsten Schritt, du musst ja dann irgendwie auf die nächste Schule und dann musst du irgendwie studieren, eine Ausbildung machen. Das heißt, wir sind irgendwie immer in der Zukunft plötzlich und warten auf den Moment, wenn wir endlich mal glücklich sein dürfen oder wann wir endlich glücklich sein dürfen.
Mhm.
Und dann irgendwann ich weiß nicht wann, also gibt es keinen konkreten Zeitpunkt, aber habe ich gemerkt, das sind echt so, das ist so die Schrift meiner Eltern, meines Lehrers. Es sind so Gedanken meines Umfeldes im Prinzip. Und das war für mich schön zu sehen einfach, ne? Dass ich gemerkt habe, ich war jetzt nicht federführend, in vielerlei Hinsicht zumindest. Ja. Habe einfach übernommen, was andere sagen. Ja, einfach übernommen. Und das zeigt ja auch, wie du gerade sagtest, ne, dass das Umfeld so prägsam ist, ja?
Ja.
Wenn fünf Menschen irgendwie sagen, boah, Christian, alles, die ganze Welt ist kaputt, ja, dann wirst du irgendwann diesen Gedanken haben, boah, ich glaube, die Welt ist echt ein bisschen kaputt, ja. Ja? Das ist schwer, sich davon zu entziehen, ne?
Ja. Als du damals im Sport so erfolgreich warst, du warst ja Taekwondo-Champion und hast, weißt du, jüngster Schwarzgurtträger in Deutschland in deiner Altersklasse und so weiter. Ich erinnere mich, dass du beim letzten Mal erzählt hast, es hat dich nicht glücklich gemacht. Mit welchem Glaubenssatz hatte das zu tun? Denn das war ja Leistung. Also hier hattest du ja sogar Leistung gebracht.
Ja.
Und trotzdem warst du nicht glücklich.
Ja.
Was hat dir das gelehrt?
Also es wird im Außen kann alles Mögliche passieren, aber es wird nichts in dir verändern. Ja? Mhm. Also ein schwarzer Gürtel macht dich kurzfristig mal stolz, aber dann kommt relativ schnell eine Enttäuschung, weil eigentlich das Gefühl, das du verbunden hast mit dem Erreichen von dem Ziel, war viel größer in deiner Fantasie als das, was wirklich passiert ist. Mhm. Ja? Du dachtest so, boah, das wird so richtig krass und dann endlich, ne, nach Jahren. Oder genauso beim Doktor, ne, oder bei irgendwelchen, wenn ich eine Freundin habe, dann bin ich glücklich, ne? Oder wenn ich ein Auto fahre, ein bestimmtes, dann habe ich irgendwie, bin ich stolz. Ja, toll. Dann fährst du das Auto, ja, und denkst dir irgendwann, merkst da gar nichts mehr von. Dann hast du vielleicht einen Partner und denkst dir, komisch, bin trotzdem nicht glücklich, ja. Das heißt, es ist immer der Blick nach innen irgendwo, ja, der dich glücklich macht. Du bist immer selbstverantwortlich für dieses Glück. Und dieses Wenn-Dann funktioniert nicht. Also wenn das und das passiert, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich das habe, dann bin ich stolz. Das war so ein typischer Fehler, so den ich schon damals dann irgendwann bemerkt habe.
Ja.
Da passiert nicht viel. Ja, also da kann jetzt nicht viel im Außen passieren. Und das ist mittlerweile auch, Gott sei Dank, habe ich sehr, sehr stark in mir. Ne?
Ja.
Also zum Beispiel jetzt, wenn wir das Buch nehmen, früher hätte ich noch gesagt, boah, ich lass mal gucken, wo das auf welchem Platz das landet, ne? Spiegel-Bestseller oder nicht. Das ist heute nicht mehr so wichtig. Ja, ich bin jetzt stolz auf das Buch, also dass ich das geschrieben habe. Und ich bin jetzt schon mega happy über die Worte, die ich gefunden habe. Und ich brauche nicht mehr jetzt irgendwie, dass jemand sagt, hier, das ist jetzt super erfolgreich oder auf dem Platz XY. Das ist nicht mehr, das brauche ich nicht mehr.
Aber wenn es jetzt nicht unter den ersten 100 wäre, das wäre dann schon enttäuschend. Es wäre unerwartet. Damit auch ein bisschen enttäuschend.
Wäre vielleicht ein bisschen enttäuschend.
Aber es ist eine reine Hypothese in der Zukunft.
Absolut.
Warum beschäftigen wir uns damit?
Absolut.
Verstehst du?
Sehr gut.
Du hast auf jeden Fall gleich schon einen typischen Denkfehler, den viele von uns machen, angesprochen, diesen Wenn-Dann-Fehler.
Ja.
Du hast ja auch mehrere von diesen typischen Denkfehlern aufgelistet. Einer ist Gedanken lesen.
Ja.
Wir glauben zu wissen, was andere Menschen denken.
Ja.
Aber das tun wir nicht.
Das tun wir nicht, nein. Wir wissen nie, was da im Gegenüber passiert.
Ja.
Aber wir haben halt immer, also das Ding ist ja, ne, ich sitze jetzt hier und ich sehe dich, ne? Und du wirkst so gelöst, ne? Du wirkst irgendwie so fröhlich, ne? Deine Augen lachen, ne? Dein Mund lacht. Schon bei der Begrüßung von uns, ne?
Ja.
So, dann denke ich mir, boah, dem geht's so gut. Und dann kommt bei mir plötzlich irgendein Gedanke hoch, irgendwie, das liegt gerade ein bisschen im Argen oder so, ne? Oder das und das läuft gerade nicht so gut.
Bei dir selber.
Bei mir jetzt zum Beispiel.
Weil du vergleichst.
Weil ich vergleiche. Dann denke ich mir so, boah, guck mal, denen geht es allen so gut. Und wir fühlen nur, was wir fühlen. Also wir sind uns immer selbst am nächsten. Und das übertragen wir gerne mal auf unser Gegenüber einfach. Ne? Und dann denkt man plötzlich, ja, aber jetzt guckt er ganz streng und jetzt hat er plötzlich irgendwie, warum? Ist jetzt, war die Antwort so doof oder so, ne? Das heißt, wir sind sehr, sehr stark im Gedankenlesen und wissen es nicht. Ja.
Ja.
Aber es kann ja sein, dass wir recht haben. Aber es kann genauso gut sein, dass wir daneben liegen.
Ja.
Also das ist generell müßig überhaupt, sich damit zu beschäftigen, finde ich. Ne? Also es geht gar nicht um richtig oder falsch, sondern es macht keinen Sinn.
Ja.
Es macht viel mehr Sinn zu fragen. Hey, was denkst du oder wie geht's dir? Oder wollen wir darüber sprechen? Oder hey, weißt du was, Christian, ich habe gerade so ein Gefühl. Und dann reden wir einfach.
Ja. Ja. Es gibt ja Menschen, die beziehen alles immer sofort auf sich.
Mhm.
Ich gehe erstmal davon aus, da ist ein sehr geringes Selbstbewusstsein. Aber wie kann ich das ändern? Ich höre etwas und ich beziehe es sofort auf mich.
Also wir nehmen Dinge sehr persönlich. Ne? Das ist ja auch so etwas, was uns echt negativ denken lässt, sehr oft. Egal was ist, wir nehmen es uns sehr zu Herzen, wir nehmen es persönlich. Es ist ja sehr, sehr interessant, weil das persönliche Nehmen heißt ja, erstmal, ich muss mich als Person betrachten, ne, als eine Person. Und Person kommt ja vom Persona-Maske. Das heißt, eigentlich ist das...
So ist es, gell? Persona heißt eigentlich Maske. Maske,
ja. Das heißt eigentlich, ich bin so sehr eins geworden mit der Maske, die ich trage, dass mich das gerade so triggert. Das heißt, eigentlich ist es ein Zeichen, wenn du sehr viel auf dich beziehst, dir mal anzuschauen, welche Maske du eigentlich trägst und die mal loslässt so ein bisschen. Ja? Also dann wieder in Selbstbewusstsein kommst, aber jetzt nicht Selbstbewusstsein verstanden als laut oder irgendwie mutig immer oder so, sondern eher so als sich seiner Selbstbewusstsein.
Aber wann trage ich denn eine Maske? Was ist so eine typische Situation, in der ich eine Maske trage, sprich eine Rolle spiele? Ja.
Also viele Menschen in ganz vielen Momenten. Viele Menschen tragen in Beziehungen eine Maske. Ja. Viele Menschen tragen im Beruf eine Maske.
Okay. Ja. Weil sie sich im Beruf dann einfach selbstbewusster geben, als sie eigentlich sind.
Zum Beispiel. Oder zum Beispiel im Beruf eine Maske tragen, weil sie denken, ich müsste besonders kompetent wirken. Ja. Ja. Ich darf jetzt nicht Fehler eingestehen. Verletzlichkeit ist Schwäche.
Ja. Ja. Der Satz, das schreibst du ja auch in dem Buch, ich bin... Und bei dir in deinem Leben ging es zum Beispiel auch um Schüchternheit. Ich bin ist so viel gefährlicher als ich habe gerade. Das können wir uns merken, oder?
Ja.
Also ich bin schüchtern ist kein guter Satz. Der bringt uns tatsächlich nicht weiter.
Ja, also das ist, du definierst ja dich komplett als schüchternes Wesen im Prinzip, ja? Ich bin so. Und vor allen Dingen ist auch final, ja? Ich bin nicht spontan. Okay. Ja, Punkt. Da kannst du nichts von verändern dran, ja?
Ja, ich bin nicht kreativ, hast du auch gedacht, mein Lehrer dir das damals gesagt hat, im Unterricht, ne?
Ja, genau.
Ich bin nicht kreativ.
Ich bin nicht kreativ. Ein Kunstlehrer hat mich schlecht bewertet. Also vielleicht zu Recht sogar, vielleicht war es echt schlimm, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall meine...
Ich glaube auch, es war schlimm.
Ich glaube, es war richtig schlecht, was du gemacht hast. Ich denke auch. Auf jeden Fall meine Schlussfolgerung war, ich bin nicht kreativ, ja? Und das war dann immer meine Antwort auf Menschen oder auf Herausforderungen, wo es um Kreativität ging. Plötzlich habe ich gesagt, nee, ich bin nicht kreativ.
Ja.
Ich kann das nicht. Und das glauben die Menschen um dich herum auch. Und dann sagen die, nee, warte mal, der Christian, ne, der ist nicht so kreativ, frag den doch nicht, der macht das doch nicht. Ne? Mhm. So, und plötzlich hast du ein ganzes Universum um dich geschaffen, negatives, was besteht aus Unkreativität, ja, oder nicht kreativ sein. Ja, und dieses Ich bin ist halt wirklich sehr, sehr krass, weil du dich selbst damit oder darüber definierst. Der Gedanke, ich bin, Punkt.
Ja.
Ich habe, wie du schön gesagt hast, ich habe gerade eine schüchterne Phase. Ja?
Okay.
Oder ich habe bei dem Projekt vielleicht einfach nicht kreativ gehandelt oder agiert. Aber dann ist das Ding auf ein Projekt, auf einen Zeitraum bezogen und nicht auf dich als Person.
Ja.
Ist ja bei Kritik genauso. Ne? Auch wenn du jetzt, mir ganz kritische Fragen stellen würdest, ne? Dann würde ich ja nicht sagen, so der Christian ist komisch, sondern hey, diese Fragen fand ich schon ein bisschen komisch von dir.
Ja.
Ne? Dann habe ich das auf deine Arbeit gelegt, den Fokus, und nicht auf dich als Person. Ja, und wenn wir es bei uns selbst machen, ist es eben genauso.
Okay, also nicht Identität mit Verhalten verwechseln.
Richtig.
Ein schüchternes Verhalten heißt nicht, dass das deine Identität ist.
Genau, richtig.
Sondern eher ein Verb draus machen. Ich habe gerade oder ich habe bis jetzt.
Genau, bis jetzt.
Noch keine Lösung gefunden, oder?
Noch ist auch ein geiles Wort.
Ich habe noch keine Lösung gefunden.
Genau, noch finde ich mega geil. Also zum Beispiel dieses nicht, auch wenn man dann mal irgendwie abrutscht in dieses Ich bin und sagt, ich bin nicht stark. Ja? Allein dieses Wort noch hol dich als erstes schon mal raus. Indem du sagst, ich bin noch nicht stark. Ja?
Mhm.
Das heißt, hey, ich gebe mir Zeit zum Wachsen. Ne? Ich darf mal fallen, ich bin auf dem Weg. Das ist das Entscheidende.
Auch interessant, was alles unsere innere Stimme beeinflusst und prägt.
Mhm.
Es ist alles, was wir erleben.
Mhm.
Es sind die Podcasts, die wir hören, es sind die Nachrichten, die wir hören, es ist das, was uns auf Social Media alles erzählt wird. All das prägt unsere Gedanken. Doppelpunkt, es sind nicht unsere eigenen Gedanken.
Absolut.
Und wenn man das aber erkennt, ist schon mal gut, ne?
Ja,
einfach zu erkennen, Moment mal, sind das meine eigenen Gedanken. Wie mache ich weiter?
Ja.
Wenn ich merke, ich denke hier gerade wieder etwas total Negatives, ich katastrophisiere etwas, wie mache ich weiter als erstes?
Also zum Beispiel, wenn ich katastrophisiere, ich bin so ein Typ, ich erzähle mir gerne gute Geschichten. Ne? Also jeder.
Das klingt auch so geil. Ja. Ich bin so ein Typ, ich erzähle mir immer gute Geschichten.
Gute Geschichten, ja. Also ich natürlich, manchmal komme ich in diesen Moment, wo ich sage, boah, wenn das und das schief läuft und so weiter. Das Erste, was ich natürlich sage oder mir selbst sage, ist, Moment, macht es jetzt Sinn, diesen Moment, der eventuell kommen könnte, jetzt schon zu fühlen?
Ja.
Ja? Na klar kann das schieflaufen, aber muss ich jetzt mich damit beschäftigen oder beziehungsweise muss ich das ganze Intervall, Zeitintervall bis dahin wirklich füllen mit negativen Gedanken? Ist unlogisch, ne? Macht keinen Sinn. Wenn es soweit ist, dann kümmere dich drum.
Ja.
Ja, wenn es wirklich schief läuft, dann hab das Vertrauen in dich und das Leben. Du wirst eine Lösung finden. Hast du bis jetzt auch immer.
We'll cross that bridge when we get to it.
Get to it, genau, ja. Also dann kannst du die Brücke überqueren im Prinzip, wenn du die Brücke erreicht hast, ne? Das ist ganz, ganz wichtig für mich schon mal. Also ich gehe erstmal immer davon aus, es wird gut werden. So.
Ja. Welche Rolle spielen Visualisierungen bei dir? Du hast geschrieben über deinen zweiten Platz damals im Taekwondo irgendwo. Und du hast den Satz geschrieben, ich bin nicht Zweiter geworden, weil ich Zweiter werden wollte, sondern ich bin Zweiter geworden, weil ich Erster werden wollte.
Genau.
Sprich, hättest du nicht Erster werden wollen, sondern hättest von Anfang an gesagt, ich will Zweiter werden, dann wärst du wahrscheinlich auf Platz 3, 4, 5 gelandet.
Höchstens.
Oder
ne?
Höchstens.
Ja, höchstens, wahrscheinlich.
Also
ja,
ist
genau.
Dieses nach also, den Sternen greifen.
Nach den Sternen greifen, genau, richtig.
Also weil man irgendwo, man landet, wie lautet der Satz
ja,
nochmal?
Ja, irgendwie, shoot for the moon, ne?
Bitte?
Shoot for the moon.
Ja, shoot for
even
the moon.
Even if you miss it, you will land among the stars. Ne?
Genau.
Like, immerhin in den Sternen wirst du immer noch landen.
Genau, dann landest du irgendwo zwischen den Sternen, immerhin
ja,
noch.
Ja. Also große Ziele, große Träume finde ich sehr, sehr wichtig. Ne? Also ich finde, dich kann nur etwas erreichen, wenn du auch groß träumst. Ne? Also wenn du klein träumst, dann wird dich nicht das, dann wirst du gar nicht das handeln können, was dich erreicht. Ja? Also im Prinzip, manche reden ja vom Leben, vom Universum oder manche Menschen, die religiös sind, von Gott, kann dir nur das geben, was du empfangen kannst. Ja? Wenn du jetzt ein kleines Fläschchen bist, passt da nicht so viel Wasser rein wie jetzt in eine Badewanne. Oder du bist halt ein Ozean. Ja? Also im Prinzip dieses Großdenken, sich was Großes wünschen, das heißt ja auch nicht immer nur...
Aber in einem Ozean kann man ertrinken, in der kleinen Flasche nicht.
Ja, aber da kannst du ersticken. Ja. Da kannst du platzen. Ja. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je größer ich träume, desto schöner wurden die Ergebnisse einfach. Und träumen ist wirklich, ich lasse mir die auch nicht nehmen. Ja?
Also ich, wovon träumst du jetzt noch?
Ich träume von so vielen Dingen. Ja? Also ich träume von so vielen Dingen jeden Tag. Also klein und groß natürlich. Ne?
Auch materielles?
Materiell habe ich jetzt nicht so viele Wünsche, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Du hast ja auch alles. 18 Hühner, 4 Hunde.
Ja, ich bin
also,
ein paar
Katzen.
Einen tollen Kirschbaum. Ne? Ja. Also, was mich wirklich glücklich macht, und das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich jetzt irgendwie so voll der Samariter wäre oder so, ne? Aber die schönsten Momente, wenn du mich fragst, ey, was waren die schönsten Momente letzten Jahres oder so, dann hat das immer was zu tun gehabt mit Helfen. Immer. Immer.
Helfen
es war
unschlagbar.
Immer. Es war immer. Ich würde dir sagen, hey, da waren wir im Waisenhaus, da haben wir einen Brunnen gebaut, da war ich in Afrika, in Namibia, da haben wir eine Schule unterstützt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie, hey, was, weil ich besonders hilfsbereit bin oder so, aber es hat mich erfüllt. Ja, es war so, diese Kinderaugen zu sehen, ja, wenn du einen Basketballkorb hinstellst, wenn du mit einer Gruppe aus dem Kinderheim Pizza backen gehst, und was für eine Freude die haben, da kriege ich jetzt Gänsehaut. Ne? Mhm. Und davon träume ich, das vielleicht noch mehr zu machen, noch mehr machen zu dürfen und noch mehr zu verändern einfach. Das ist für mich ein Traum. Mhm. Und natürlich, aber auch natürlich Träume wie, ich hoffe natürlich, ich träume davon, dass natürlich viele Menschen lange gesund bleiben. Ja?
Ja.
Die Eltern werden nicht jünger. Ne? Das sind so die Träume, wo ich genau weiß, irgendwann wird der Traum nicht mehr aufrechterhalten werden können. Mhm. Aber ich träume davon noch, zumindest eine gute Zeit und eine lange Zeit zu haben.
Ja, gut. Mhm. Es ist gut zu formulieren, was man möchte und nicht, was man nicht möchte.
Ja.
Machen wir auch manchmal.
Ja.
Ja? Also diesen Gedanken, was wir nicht wollen, der steht ganz oft im Vordergrund.
Mhm.
Ja, ich will nicht das, ich will nicht das, ich will nicht das.
Und dann fokussieren wir uns drauf.
Weißt du, du hast mit dem Navi verglichen.
Mhm.
Was bringt's, wenn du dem Navi sagst, wo du nicht hin willst?
Ja, klar.
Ja, oder wenn du dem Kellner sagst,
was
du nicht bestellen möchtest.
Das ist ein lustiges Beispiel. Ne? Also stell dir mal vor einfach, ne? Da steht da einfach eine halbe Stunde und du sagst, nee, das nicht, ne? Kaffee auch nicht, nee, Kuchen möchte ich auch gar nicht haben. Tomatensuppe hasse ich komplett. Ja, und dann kommen ja zwei Sachen zusammen, auch was wir schon besprochen haben, der Fokus eben.
Der
ja?
Fokus.
Weil dann bist du einfach bei den Dingen, die du nicht möchtest.
Ja,
ja?
Also, hey, ich habe einen Fachbegriff gelernt.
Ja.
Das retikuläre Aktivierungssystem, RAS.
Sehr gut. Super, sehr gut, genau. Das zeigt dir genau das, worauf du dich fokussierst eben. Ne? Also Mutter Teresa soll ja gesagt haben, ich würde nie auf eine Antikriegsdemo gehen.
Ja.
Aber jederzeit auf eine Friedensdemo. Ne? Da steckt was drin, ne?
Mhm.
Bist du für Frieden oder bist du gegen Krieg?
Ja.
Ja. da fließt die Energie hin. Bist du für etwas, politisch gesehen zum Beispiel, oder gegen etwas, gegen eine Partei oder sowas, ne? Also konzentrier dich auf das, wofür du bist. Ja, heißt jetzt nicht, dass du nicht irgendwie mal Energie, dass dir das Energie spenden kann, ab und zu kurzfristig, ja, auch mal gegen etwas zu sein, aber gesünder langfristig, auch für dich, ne, also Körper, Geist und Seele, wenn du weißt, wofür du etwas machst oder für was du bist gerade. Ja.
Wir wissen auch, wann entstehen negative Gedanken? Sie entstehen nicht im Hier und Jetzt, also in der Regel nicht.
Genau.
Ist ja auch krass. Negative Gedanken beziehen sich immer auf die Vergangenheit oder eben auf die Zukunft, auf Dinge, die wir nicht beeinflussen können oder die wir nicht verändern können und so weiter.
Genau.
Deswegen ist immer dieses Hier und Jetzt, das, glaube ich, manche Leute einfach wirklich so hassen und die Schnauze voll haben. Was soll denn dieses Hier und Jetzt? Mhm. Aber viele haben eben auch diese Achtsamkeit für dich entdeckt. Du kriegst sie durch deine Hunde, ne? Da bist du voll im Hier und Jetzt,
wenn du die vier hast. Ja, die sind, also es ist ein Wunder der Natur, ne? Wirklich, also Tiere generell, die sind so gegenwärtig, ne?
Die helfen, im Moment zu bleiben.
Einfach diese Freude. Ich komme nachher nach Hause, die rasten aus, als ob ich irgendwie 5 Wochen weg gewesen wäre oder so, ne? Also es ist einfach unglaublich, den Moment. Und das ist wirklich, also schau dir, wenn du jetzt mal, ich werde nicht so nicht pauschalisieren, ne? Aber glückliche und unglückliche Menschen, ja, das hat echt oft was mit Gegenwärtigkeit zu tun. Also die Menschen, die glücklich sind, wo wir sagen würden, boah, der hat irgendwie was, ne? Die ist irgendwie im Reinen mit sich oder so. Das hat etwas zu tun, oftmals mit Akzeptanz und Gegenwärtigkeit.
Akzeptanz.
Das heißt also, egal was gerade ist, die nimmt es gerade so hin. Also auch wenn die Umstände gerade nicht toll sind, aber die akzeptiert einfach gerade, was ist, ja? Und Gegenwärtigkeit, die ist einfach gerade hier, ja? Ich habe ja nur jetzt die Chance, glücklich zu sein. Also macht es ja gar keinen Sinn, diesen Moment zu entfliehen im Prinzip und hinter dir auf die Uhr zu schauen und über die nächsten Termine nachzudenken. Weil dann wärst du ja auch nur Mittel zum Zweck.
Mhm.
Und der Moment wäre auch nur Mittel zum Zweck. Das heißt also, ich müsste dich irgendwie überwinden, einfach um irgendwo hinzukommen. So, und das wäre so schade, weil dann habe ich diesen Moment hier gerade vergeudet mit dir.
Es ist natürlich nicht immer so einfach dann im Moment zu sein.
Ja.
Gerade wenn einen etwas belastet oder bedrückt.
Absolut. Ja. Also es gibt natürlich, aber auch das kann man trainieren im Prinzip. Weil,
und wie?
Wenn dich etwas belastet oder bedrückt, dass du dir einfach selbst sagst, wann du dich um die Sache kümmerst. Also es gibt ja Dinge, die ich auch heute regeln muss, die eher unangenehm sind.
Ja.
Gibt es ja bei jedem Menschen.
Ja.
Ja. Aber die spielen jetzt keine Rolle. Die machen jetzt diesen Moment, lass ich mich nicht kaputt machen von diesen Dingen. Ich weiß aber auch, später werde ich mich darum kümmern.
Ja, aber dieser unangenehme Termin, den ich morgen habe zum Beispiel, der ist im Hinterkopf. Ich kann das gar nicht genießen jetzt.
Ja.
Weil ich natürlich immer bei diesem Termin morgen bin. Der wird nicht angenehm sein. Was mache ich?
Aber das kannst du trainieren.
Wie?
Das kannst du trainieren. Das kannst du einfach, du hast ja schon angefangen damit im Prinzip. Ja. Du hast also im Prinzip, ist dir das schon mal bewusst geworden?
Ja.
Weil viele Leute ja nicht nachdenken, dass der Termin dich negativ fühlen lässt, sondern dass du immer daran denken musst im Prinzip.
Ja. Mhm.
Und dann hast du schon mal das Ding für dich visualisiert, ja, also präsent gemacht, greifbarer gemacht, ja. So, und jetzt kannst du erstmal in diesen Termin reingehen, ja, und jetzt kannst du Szenarien durchspielen. Du kannst dir mal sagen, okay, pass auf, so, der macht ja anscheinend so viel in meinem Kopf gerade, so viel Kino, so viel Karussell gerade, pass auf, was kann passieren? Was ist der schlimmste Fall, der passieren kann bei dem Termin morgen? Ja. Okay, stell dir vor, es passiert. Okay, das heißt, du hast es schon mal erlebt, durchlebt.
Ja, dein Gehirn hat es schon mal durchlebt. Das kann ja gar nicht unterscheiden zwischen echt und nur vorgestellt.
Genau,
ne?
Richtig, ja. Okay, werde ich überleben? Ja, wird das Leben weitergehen? Ja, okay. Das heißt, du hast es schon mal ein bisschen relativiert.
Ja.
Zweite Möglichkeit, was ist denn der beste Fall? Wie könnte es denn bestmöglich ausgehen, der Termin? Okay, ja. Und was ist der wahrscheinlichste Fall? Ja, so. Und dann hast du schon mal zumindest alles durchlebt, emotional durchlebt, ja. Und dann hast du schon mal ein bisschen Frieden gemacht damit, weil wir sind ja keine Maschinen. Ne? Wir können jetzt nicht sagen, irgendwie so, jetzt gerade ist nur hier Punkt 1 wichtig und dann geht es weiter irgendwie in den hinteren Bereich des Gehirns vielleicht oder so. Damit dürfen wir weiterleben. Das macht uns als Menschen auch aus, glaube ich. Aber es geht nicht darum, dass du den Termin hast, sondern immer um den Umgang mit dem Termin. Nicht nur im Termin selbst, sondern auch genau jetzt im Prinzip.
Mhm.
Und ich glaube, es hat auch sehr viel mit Vertrauen zu tun, ja. Akzeptanz, Vertrauen. Also bei deinem Termin morgen werden zum Beispiel Menschen eine Rolle spielen, die du nicht beeinflussen kannst vielleicht. Ja?
Mhm.
So. Und da heißt Akzeptanz zu sagen, hey, ich akzeptiere das, was passieren wird. Ich gebe mein Bestes. Was dann passiert, passiert eben.
Es ist, wie es ist. Ich kenne jemanden, der hasst diesen Satz, den ich oft denke, es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist.
Aber Manche reagieren ganz allergisch auf diesen Satz. Es ist wie es ist.
Ja, weil Menschen wollen alles kontrollieren. Ja, Menschen wollen alles unter Kontrolle haben am besten, ja. Aber es wird nicht klappen. Das heißt, jetzt wäre ein super Zeitpunkt, mal das zu akzeptieren, ne? dass wir nicht alles steuern können.
Ja.
Und dass es immer wieder Dinge geben wird, die wir nicht vorhersehen können, steuern können. Aber das ist auch so wichtig, weil dann sonst wäre das Leben sehr, sehr langweilig. Sehr, sehr langweilig. Ja. Wenn du jetzt schon wüsstest, wie der Termin morgen bestmöglich laufen könnte und was du dafür machen müsstest, was ist das für ein Leben? Ne? Dann wüsstest du irgendwann auch gar nicht mehr, was...
Ein gutes Leben, weil ich jetzt schon wüsste, wie der Termin positiv endet.
Ja, weil du kannst ja nur, ist ja ein Kontrastprinzip, Erlebnis. Ja. Also es muss ja irgendwas sein, was dich auch mal runterzieht, damit du weißt, das war mal ein guter Termin. Das war ein schönes Gespräch.
So, ja. Das war ein schönes Gespräch hier. Schöne Begegnung, Bion. Zum Schluss noch mal eine kleine Autorvervollständigung. Du bist ja Autor, vervollständige einfach spontan folgenden Satz. Typisch deutsch an mir ist...
Pünktlichkeit.
Typisch indisch an mir ist...
Typisch indisch... musikalisch. Okay. Musikalisch, ja. Tanzmusik ist immer... Auch wenn ich es nicht so gut kann, ich mach's trotzdem.
Da bist du dann ja wieder deutsch.
Genau.
Der Teil meines Körpers, der eine Geschichte erzählt, ist...
Ist mein Herz. Ist dieser Fleischklumpen in mir.
Das ist kein Klumpen.
Da ist er wieder.
Nein, es ist ein Klumpen. Es ist ein Klumpen. Mein liebstes Gartenutensil ist...
Also, Garten-Outfit, meine Latzhose. Also, die ziehe ich immer an. Ja, das macht es mir jeden Morgen leicht. Ich ziehe mal so eine dreckige Latzhose an, dann gehst du direkt in den Hühnerstall, die Eier holen und die begleitet mich den ganzen Tag.
Das Kleidungsstück, das ich bei einem Feuer als erstes retten würde, ist, jetzt sag nicht deine Latzhose.
Beim Feuer? Ach, ich würde alles verbrennen lassen, ehrlich gesagt. Also, ich hänge an gar nichts im Prinzip. Ich glaube, ich würde irgendein Kleidungsstück meines Sohnes retten, wo ich wüsste, das wird ihm wehtun. Okay. Also bei mir, ich laufe nackt durch die Welt, ist kein Problem.
Und das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt?
Also Tattoos würde ich mir nie stechen lassen. Aber
jetzt kannst du so richtig kreativ werden, weißt du?
Ja, ja.
Weil du es dir ja nie hast stechen lassen.
Ja. Also ich glaube, es zeigt den Begriff Memento Mori.
Memento Mori.
Ja, werde dir deiner Sterblichkeit bewusst.
Ja, denn?
Das hilft extrem.
Dann genießen wir mehr den Augenblick. Natürlich. Dann sind wir einfach dankbar für das, was wir haben, weil wir es erleben dürfen, weil wir alt werden dürfen.
Ja, und weil, wie gesagt, die Gewissheit der Endlichkeit gibt im Jetzt unendlichen Frieden.
Und ganz zum Schluss bitte ich dich noch um dein Lieblingszitat, das ich mir vielleicht dann ja auf die Schulter tätowieren kann.
Ja, das ist, das wurde auch schon oftmals tätowiert übrigens. Ja, also weil viele mich fragen auch, ne, bei der Autogrammstunde.
Ja, Wahnsinn.
Es war wirklich Wahnsinn, ja. Also ich sage immer, es gibt viele, viele schöne Sätze. Der Satz, der mir am meisten geholfen hat und immer noch hilft, ist: manchmal gewinnt man und manchmal lernt man. Das ist für mich, das heißt, ich kann nur gewinnen oder lernen. Und das ist so ein geiles Gefühl. Ich habe nie das Gefühl so, ich habe verloren oder Mist, sondern so, okay. Klar, emotional darf ich mal kurz traurig sein, wütend sein. Aber dann, was habe ich daraus gelernt? Über mich, übers Leben, über den Menschen, über den Freund. Und manchmal gewinnt man und manchmal lernt man.
Das ist schön, weil beides positiv ist.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist voll die Win-Win-Situation.
Ja, voll.
Voll. Bion, ich danke dir für die Begegnung. Danke. Das war wieder sehr schön, auch mal in deinen Kopf zu gucken. Dann sage ich bis die Tage mal wieder.
Bis die Tage und lass dir die Gurke schmecken.
Ja, danke dir.
Talk mit Tees.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
A large number of people have been killed.
Ein Verhör bei der britischen Polizei, Scotland Yard, 2001.
Don't have any idea about this situation.
Dieser Mann aus Saudi-Arabien, der soll Terroristen geholfen haben. Terroristen, die am 11. September 2001 Flugzeuge gekapert und in Gebäude gejagt haben. Aber der Mann aus Saudi-Arabien sagt, ich habe damit nichts zu tun.
I don't believe you're a truthful man.
Der Antiterrorermittler sagt, du lügst. Welche Rolle spielte die Regierung Saudi-Arabiens bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001?
Who blew up the World Trade Center? It wasn't the Iraqis, it was Saudi. Take a look at Saudi Arabia.
Eine Frage, die in den USA bis heute wie ein Staatsgeheimnis behandelt wird.
We've seen an active cover-up by the United States government of the Saudi Arabian role's involvement in 9/11.
Die saudische Regierung dagegen sagt, wir haben mit den Terroranschlägen nichts zu tun.
There is no involvement of the Saudi government or Saudi government officials in the events of 9/11.
Es geht um geheime Dokumente, Tonbänder und Videos, die jahrelang unter Verschluss waren.
No doubt in my mind that Al-Qaeda tasked him to do this casing video.
It's all fucking theater.
Hunderte Angehörige der Opfer der Terroranschläge ziehen vor Gericht gegen Saudi-Arabien.
There was a state sponsor and it's the Kingdom of Saudi Arabia.
Sie wollen Aufklärung und Milliardenentschädigung.
As a 9/11 community, we set the historical facts right until we get justice and closure.
Staatsgeheimnis 9/11, die Saudi Connection. Eine Podcast-Serie des WDR. Zu hören im ARD-Kanal Dark Matters in ARD Sounds und überall, wo ihr Podcasts hört.